Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur 12. Folge von Eigengoal, euer Stoner-Podcast. Nein, keine Angst, wir sind Einbechler. Hier sind wir, der Mürk.
Hui.
Der Philipp.
Hallo Vater.
Und der Omar.
Hola.
Hey Philipp, kleine Frage, warum sagst du eigentlich immer Hallo Vater?
Ja, wegen Yaran Shasaringan, wo vor... Danke. Wo vor etwa 10 Jahren oder so ein YouTube-Phänomen mal war. Hallo Vater, hallo Mutter, in dem Sinn.
Die Vorhand von Federer auf der Linie! Das war's!
Majestic 12. Wir sind bereits in der 12. Folge. Eigentlich kann man sagen, der Rich Gannon-Folge. Famoser Quarterback von den Oakland Raiders damals. Aber frage euch, wer hat Nummer 12 am schönsten getragen?
Ja, es gibt verschiedene. Also, wenn wir gerade beim Football bleiben, das ist das Brady's Tümmel natürlich, wo man nicht kann, auslassen.
So, ich würde ihn gerne auslassen, aber ich muss selber reinstehen.
Ja.
Also, der Beste der Besten.
Genau.
Danke.
Aber wenn man da in Nordamerika bleibt, dann da Jerome Iginla.
Ah, oh, das ist auch eine kanadische Legende.
Calgary Flames, oder?
Und Avalanche.
Boston ist auch.
Boston. Ja, aber die Hauptzeit schon in Calgary.
Ja. Genau, er ist ja noch, hat ja noch gewechselt, hat er unbedingt den Stanley Cup gewinnen. Ist ihm dann nicht gelungen.
Ja, was haben wir noch? Thierry Ory, oder? Fußball, Arsenal.
Ja, genau. Hat auch nicht so schlecht gespielt.
Riese. Und mein Favorit, Tom Lüthi vom Lederkombi. Wunderschön. Beste Schweizer Motorradfahrer oder wahrscheinlich sogar Motorsportler, den wir je gehabt haben.
Ja,
Weltmeister,
kann man so sagen, ja.
Absolut.
Etwa 3-4 Mal Frank 2 gewesen. MotoGP nicht so erfolgreich gewesen, aber schust.
Ja, also, ich habe am liebsten mir. Wir sind 12. Wieso? Wir sind der 12. Mann im Fußball.
Seattle Seahawks. Das ist 12 Mann, oder?
Aber auch im Fußball eben. Ist es der 12. Mann, wo gross geschrieben wird in der Fankultur und
unterstützen kann.
Ja.
Genau. Habt ihr gewusst, 12 mal 12 ist 144?
144? Welche Nummer ist das, Philipp? Du als Suva EFZ? Suva-Bezüger EFZ, sorry.
Das ist meine Schattensnummer. Unfallnummer 144.
Nein, ja. Wir sind nicht nur ein Sportpodcast, wir sind auch ein Mathe-Podcast. Ja.
Informationspodcast.
Ja, genau. Wir reden einfach über alles. Aber hey, was ist bei euch so gelaufen in der letzten Zeit? Seit dem letzten Podcast? Sportlich? Wie läuft es euch in den Teams? Wie läuft es euch?
Und mir positiv. Ich wollte jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, auf die Suva-Bezüge, die ich da gerade wieder aktuell habe. Nein, aber die Pittsburgh Steelers haben den McKenna entlassen, endlich. Sie können wieder gewinnen. Ich bin wunschlos glücklich, der FC Luzern hat gewonnen. Der EV Zug läuft wie so meisterlich schön richtig Zielgerade schon.
Schon, ja.
Ja,
es war im November.
Skirennen sind schon gewesen, aber leider alle abgesagt gefühlt.
Mehr abgesagt als gewesen,
aber mal, sonst läuft es eigentlich. Ja.
Ja, also bei mir beim Football ist eigentlich auch gerade das Gleiche rein. Man geht in das rein, wo man ein bisschen erwartet hat. Ein bisschen besser sogar. Jaguars liegt recht gut drin. Geht es im Kampf um den AFC Nummer 1 Seed mit Ravens und Chiefs. Chancen sind zwar nicht so gross, aber hey, Chancen sind da und wir sind für 2 Stunden am Sonntag Nummer 1 Seed gewesen in der AFC. Also, Fußball, Hockey, naja, eher durchzogen. GC macht GC-Sachen. Verloren am Wochenende. Dafür ist Bern wieder erst ein 6-Punkte-Weekend reingeholt im Hockey. Und ja, hat noch der Bido Gerber gehört.
Nummer 2. Legende, Nummer 2.
Und das Hallendach aufgestellt, ja.
Also ich würde heute lieber nicht über Football reden, einfach so. Das macht mir jetzt auf einmal keinen Spass mehr. Also zumindest für die nächsten 2 Stunden macht mir das nicht so wenig Spass. Aber nein, wir haben letztes Mal kurz über DBC 7 geredet, über Dosenbier.
Ah ja, du hast ja noch die Meisterschaft
gehabt,
oder?
Genau, wir haben am letzten Samstag ein unglaubliches Turnier gehabt. 10 Stunden lang haben wir durchgespielt. Also wir sind richtig Athleten gewesen. Und Athleten, was machen Athleten so wert, um Tag, wo sie mit Höchstleistungen vollbringen. Sie rauchen, stumpen, sie trinken das Bier, sie essen Pizza. Ist absolut super gewesen. Was ich euch kann bringen, also euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein exklusives Interview mit dem Champion. Hallo, ich bin der Champion. Ich habe gewonnen.
Wow, gratuliere.
Danke vielmals. Aber an dieser Stelle wollte ich gleich ganz kurz sagen, das Halbfinale habe ich gegen meinen Erzrival, die Anaheim Ducks, gegen Beat. Das ist so ein Raketenfall, so nur ein Töff. Und das ist einfach immer die Tagesform entscheidend zwischen uns beiden. Und das war so ein gutes Spiel gewesen. Wir haben Best of Three, wer zuerst zweimal gewinnt, der ist weiter. Und wir haben noch den Bierbonus von letztem Mal, das heisst, wir haben das erste Spiel gewonnen. Das war 1-1 gewesen, Serie hat es nur ein Spiel gegeben. Und das ist wirklich auf 9 ist das gegangen. Und es ist wirklich so 1-1, 2-2, 4-4. Am Schluss ein 6-6 und dann ist ein plus 3 bekommen. Und wer den tut, gewinnt. Und da habe ich zuerst eine Live-Kiste gekommen und ich bin an dem Tag 6-mal verdammt worden von allen anderen, weil ich jeden Schirr reingetatscht habe. Habe ich nicht rein da. Im Gegenzug kommt er aufs Goal, tut ihn auch rein, nicht rein, und er sonst immer auch rein tut. Und dann habe ich wieder die Chance gehabt und habe ihn gemacht. Also viel Glück auch dabei gewesen. Und ein riesiges Spiel gewesen. Und dann wieder gegen Toronto im Finale gewesen, wie im DBC 6. Bei 8-2 hinten drin gewesen, dann geht es auf 9. Habe dann den Gegner noch gekehrt und den Gegner gebrochen. Und dann die zwei anderen Spiele auch gewonnen. Also, aber das Geist war einfach der Tag wieder gewesen. Haben wir gelacht, wir haben Sprüche geklopft. Ich würde dir so gerne sagen, aber dann wären wir in ab 18 plus aufgestuft. Und, aber es hat einfach Spass gemacht. Das sind, wir alle sind MVPs, Moss and Six, Baby.
Also wenn wir eigentlich ganz offen würden reden, dann würden wir in gewissen Ländern verboten werden, in dem Sinn.
Genau.
Bist du in dem Fall jetzt E-Sports-Profi?
Ich würde nicht so weit gehen.
Hast du schon noch Podcasts, wo immer noch jemand so
Nein, ich würde nicht so weit gehen, dass ich E-Sports-Profi bin. Ich bin vielleicht nicht mehr voll Amateur.
Bist du nüchtern an,
sag ja, genau. So. Aber letztes Mal, wer habe ich jetzt letztes Mal gesehen? Irgendwie ein Fußballer, der Weltmeister wurde. Ja, genau. Ich hatte Diskussion mit meiner Tochter über Mbappé. Und sie sagt, ja, aber der ist Weltmeister geworden und so. Und dann habe ich gesagt, aber hey, lass zu. Hat er schon mal den DBC gewonnen? Nein, hat er nicht. Und ich habe jetzt 4 von 7 Mal gewonnen. Weißt du, das ist ein Resümee. Das ist eine Leistung.
Das schätze ich auch höhere.
Ja, genau. Also danke vielmals, dass ihr auch mich unterstützt.
Ja, also weißt du, man kann auch andere Sachen vergleichen. Zum Beispiel der Messi. Der ist noch nie Europameister geworden. Oder? Wie kann so einer den Ballon d'Or gewinnen?
Wie kann der Ronaldo nie Weltmeister werden? Der Falsche. Er ist ja so gut.
Gell? Frau Meister, sie sind noch nie Schweizer Meister geworden. Ja. Gell? Nein, aber Ballon d'Or ist auch mal ein Thema, müssen wir auch mal darüber diskutieren. Und wer ist der Goat im Fußball?
Ja, Ronaldo. 9. Ronaldo Nummer 9.
Ich hätte jetzt gesagt, schon Spreggi.
Ja, da hätte ich jetzt eher so alles Suter, zwischen alles Suter und Hakan Yakin. Das ist der Fußballer Moldovan.
Ja, Fußballer Moldovan.
Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Gell? Nein. Aber das ist Spass, hat richtig Spass gemacht. Aber auch über den Rest wollte ich jetzt nicht reden, außer über FC Luzern. Hallo FC Luzern, danke vielmals. Wärst du eine Mannschaft, die am Wochenende mal gut war bis innen. Was schade auch war, Union Berlin, der Urs Fischer. Ja. Müssen gehen.
Aber du hast Zeit geworden, glaube ich.
So schade finde ich jetzt das nicht. Es ist das, was wahrscheinlich einen Wechsel gebraucht hat. Und wahrscheinlich hätte man das auch können als Touchdown von der Woche können einstufen können. Die Verabschiedung zwischen dem Fischer und Union, dass es so herzlich war.
Es ist, glaube ich, noch nie ein Trainer mit 12 Niederlagen so herzlich verabschiedet worden.
Genau.
Von den Fans, vom Verein.
Das ist schön. Das ist
kann
sehr schön.
Ich kann sagen, Weg frei für die Schweizer Nazi, aber da kommen wir später
noch
dazu.
Nein, Veto. Veto. Für das ist er einfach viel zu guter, feiner Kerl. Aber gehen wir das Thema weiter. Feedbacks,
ich
Runde.
Die sind auch phänomenal.
Ja, genau.
Ich habe zum Beispiel zum einen eine leicht negative Stimme. Es geht wirklich auch um eine Stimme. Beske hat mir geschrieben, dass Mumar sein Mikrofon letztes Mal ein bisschen komisch gestöhnt hat. Das hat
technische Problem.
Technisches Problem. Neu hocken wir jetzt hier mit 3 nigelnagelneuen Mikrofon. Er macht gerade, wir haben die Occasion gekauft.
Ja. Wir haben jetzt verbesserte Mikrofone. Wir haben alle die gleichen Mikrofone. Wir haben
Ständer sind neu.
Also. Mikrofonständer. Ja. Wir haben eine kleine Feinabstimmung gemacht. Wir haben ein kleines technisches Upgrade gerade bekommen. Und ich glaube, so die ersten Hörproben sind nicht schlecht gewesen. Und
das sehen wir jetzt.
Ja,
genau. Sind wir jetzt gespannt, wie
genau. Hören wir jetzt.
Genau. Ich war auf Twitter, dort habe ich zwei, drei Verschwörungstheorien gelesen. Die eine war extrem plausibel, dass der Omar, wieso im Terminator 2, dass er eigentlich ein Terminator ist. Schon, und darum hat er so ein bisschen robotermässig.
Ich habe die Erinnerung, dass Stephen Hawking hockt neben mir.
Nein, du lehst nicht mehr an.
Oh, und das sind Hassmails, die reinkommen.
Ja, genau.
Direkt
Omar. Aber jetzt gleich eine Frage. Wenn der Stephen Hawking da gewesen wäre, was wäre tiefer gewesen? Unser Witz, den wir jetzt gemacht haben, oder das Mikrofon, das wir hätten gegen den Boden abbauen müssen?
Ja, okay, er wäre nicht am Boden gelegen.
Er hat wahrscheinlich, er ist schon unter dem Boden, das ist nicht fair. Oh, ja. Nein. So, fertig Stephen Hawking. Gehen wir weiter.
Ausser, man würde wie im Terminator 2 oder in allen Terminator zur Zeit reisen, dann könnten wir ihm das so sagen und dann könnten wir ihn da rein projizieren, aber ja, dann nein.
Gut, das artet aus.
Genau. Ja. Dann genau. Weitere. Amürg, wieso schaffst du noch nicht im Radio?
Hat es wirklich jemand gesagt? Ja. Hey, danke vielmals. Ich würde dieser Person so gerne ein Bier zahlen. Im Fall. Wieso schaffe ich nicht im Radio?
Deine Stimme sind wirklich perfekt und du moderierst so genial.
Hey, also, danke vielmals. Ich habe wirklich null Erfahrung im Radio, null Erfahrung im Reden auch. Ich rede einfach sehr viel gerne in der Freizeit. Der Omar hat jetzt... Ja,
ja, genau.
Nein, also, genau. Merci vielmals. Ich habe mir wirklich noch nie Gedanken über das gemacht. Mir macht das mega Spass. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Auch nur, weil da zwei unglaublich tolle Gentlemen neben mir oder wie sie von mir sitzen.
Ich habe jetzt gerade hinter mich geschaut. Ja,
genau.
Ich
habe jetzt gerade den Pauli angeschaut.
Gell, ich bin,
schon auch wieder dabei ist.
Genau, gell. Nein, aber danke vielmals. Ich bin noch nie angefragt worden. Ich würde gerne mal irgendwie... Am liebsten würde ich in einen anderen coolen Podcast eingeladen werden.
Ja. Mhm. Gibt es einen?
Wir also, ja. Wenn
wir, sicher mehrere.
Also ich habe wirklich, in der Schweiz habe ich einen, der mir sehr gut gefällt.
Welcher?
Sikora Giesler Podcast.
Ah, kann ich früher
wäre noch themenverwandt.
Ich Podcast und bist dran. Das ist mein Sportpodcast, den ich sonst noch höre.
Ich habe keinen Schweizer Podcast, den ich gerade so könnte empfehlen könnte. Also, da halte ich mich komplett
raus. Sind alle Schweizer Podcasts scheisse, gell?
Nein, das ist...
Nein, und da habe ich noch ein drittes Feedback. Ein kleines Lustiges. Vielleicht auch nicht. Und zwar, eine Hörerin hat mir eine Sprachnachricht geschickt, Sabrina. Da hat sie sich gelacht und ist gerade verwirrt gewesen und hat erzählt, dass sie jetzt gerade in einer Matrix sei. Oder das Gefühl hat, sie sei in einer Matrix. Weil sie habe mich gesehen und gleichzeitig habe auf ihrem Ohr geredet. Also ich bin irgendwo durchs Dorf Eibach gelaufen und sie hat unseren Podcast per Zufall gelassen. Sie hat gesagt, es sei mega verwirrend gewesen.
Ja, wenn man Stars trifft.
Ja, wirklich.
Ist das ein Fehler in der Matrix gewesen, oder eigentlich eine Vorahnung?
Das ist ein Déjà-vu gewesen. Genau. Du bist zweimal durchgelaufen.
Genau. Hey, ich habe gleich auch nur eine wilde Story, die mir ein Arbeitskollege erzählt hat. Und zwar hat er mir so letztes Mal angerufen. Dann hat er gesagt, hey, ich habe letztes Mal eine komische Nacht gehabt. Wenn der Mann das sagt, weißt du nie, ob du fragen sollst, was ist denn passiert oder was nicht. Mhm. Anyway, er hat dann gesagt, er sei eingeschlafen. Habe Kopfhörer gehabt und habe Spotify gelost. Und auf einmal habe ich meine Stimme gehört. Dann sind ich verwacht. Ich dachte, Dami, wieso höre ich jetzt seine Stimme? Und das ist einfach wirklich unser Podcast auf einmal gekommen. Und er hat gedacht, nein, das kann es jetzt nicht sein. Ist das wirklich er? Und hat mich dann gefragt, hey, machst du einen Podcast? Und,
verrückt.
Gell? Gell? Ich tue sogar die Leute manchmal im Traum in Plagen.
Dann hat sich das einmal gelohnt, dass wir ein Mail an Spotify geschickt haben, dass sie uns ein bisschen pushen.
Genau. Aber die Leute wissen ja nicht, dass ich für die CIA arbeite. Nichts gesagt.
Aber ihr draussen dürft uns auch pushen. Mhm. Also ja. Wenn ihr jetzt gerade uns am Hören sind und das Handy in der Hand habt, oder dann nehmt es jetzt schnell führen und geht uns auf Instagram, teilen bei euch in einer Story, markiert uns. Wir haben Freude daran. Wir haben wirklich Freude daran, das hilft uns weiter.
Dankeschön an die Personen, die das bereits machen.
Ja.
Das machen schon ein paar, die wir auch nicht gefragt haben, die das von sich aus machen.
Genau.
Vielen herzlichen Dank.
Danke an die zwei Personen.
Sind mehr.
Sind drei.
Ja. Aber danke wirklich. Ja.
Genau. An dieser Stelle ganz spezielle Grüße an die SAC Leidenen. Dort haben wir auch grosse Fans, die uns immer hören.
Ja. Das Kuchenteam, oder?
Das Kuchenteam, SRF Hütte-Geschichte.
Mhm.
könnt ihr eigentlich hinschauen. Auf Schweizer, mhm. Schweizer Fernsehen das nächste Mal ist er dort. Kommt, läuft im Hintergrund, laufen dann wir.
Könnten wir so im Sommer innen dort raufgehen und von dort eine Podcast-Folge machen, eventuell?
Ja, Bergsteigen, Klettern, rumsauf. Jetzt ist die Alpine.
Genau. Ja, sonst kommen wir zu den heutigen Themen. Mhm. Die besten Comeback-Stories. Hey, was ist ein Comeback?
Das Comeback? Laut Duden ist ein Comeback ein erfolgreiches Wiederauftreten von einer bekannten Person. Sei es in Kunst, Kultur, Sport, also das heisst auch Schauspielerin, Maler, was auch immer. Und zwar nach einer längeren Pause ein Zurücktreten oder die Fortsetzung von einer früheren Karriere, wo sie schon mal erfolgreich je nachdem gestaltet haben oder auch nicht. Ein Comeback heisst nicht automatisch, dass es auch erfolgreich ist.
Okay,
es ist ein Wiederauftreten eigentlich von einer Person.
Dann kann man sagen, die neuen Star Wars Filme sind kein erfolgreiches Comeback.
Sie sind kein erfolgreiches Comeback.
Dafür, LL Cool J, seine CDs in den 90er Jahren sind kein Comeback, weil er immer rum war. Das hat er einfach auch bewusst so mal gesagt.
Und wenn ihr euch nichts darunter vorstellen könnt, was das Comeback ist, wir könnt auch ein Video verlinken.
Von einem Beispiel.
Ja,
in unseren Shownotes. Könnt wirklich auch in die Shownotes. Das ist, wenn ihr im Spotify unten dran seid, wird es einen Link haben, dann könnt ihr den anklicken. Dann kommt die Beschreibung vom besten Comeback.
Wahrscheinlich, ja. Aber Herren, was wir noch nicht gemacht haben, jetzt, bevor dass wir jetzt mit den Themen anfangen, zum Wohl miteinander.
Ah ja, Prischli.
Hey, zum Wohl. Ja, gar nicht mehr drin.
Ich auch noch fast nicht. Wir nehmen jetzt wie lange auf? 10 Minuten, 15 Minuten? Ja. Das Bier ist schon leer.
Aber was unsere Fans und unsere geschätzten, sehr geschätzten Zuhörer und Zuhörerinnen nicht wissen, wir sind schon etwa 2 Stunden da.
Gefühlt.
Ja, genau. Die neue...
Zuerst sind wir nicht reingekommen.
Oh ja, genau.
Trotzdem danke Sabrina, dass du schnell von der Arbeit weggekommen bist, uns die Türen aufzuschliessen. Das ist nicht selbstverständlich.
Absolut nicht, nein, danke vielmals. Und wir müssen natürlich das neue Equipment ausprobieren. Und ich hoffe, es funktioniert gut.
Ich hoffe es auch. Das war ein langwieriger Prozess gewesen.
Aber sonst müssen wir auch 4 Bier trinken und wieder alles aufnehmen. Mhm. Aber das würden wir für euch alle machen.
Im schlimmsten Fall nehmen wir eine Schallplatte und schreien sie an und verkaufen die so.
Jetzt Comebacks. Omar, welches Comeback hat dir imponiert?
Also ich habe für die heutige Folge ein Golf-Comeback. Wegen der Anlage habe ich nichts Schlaues gefunden. Darum habe ich jetzt ein Poloshirt. Golfschläger habe ich mir jetzt nicht mehr geleistet. Die sind ja doch...
Hättest du gesagt, teuer. Ich habe noch einen daheim. Frag nicht wieso, aber ich kann einen.
Ja, ich habe jetzt nicht gefragt, aber das ist gut.
Ich hätte vielleicht Golfball können bringen.
Wo aus dem Lauzensee rausgefischt ist. Ja, bei mir ist es einer der erfolgreichsten Golfer. Und zwar niemand anders als der Eldrick Tont Woods, genannt Tiger Woods. Der Herr Woods ist am 30. Dezember 1975 in Cypress, Kalifornien geboren worden.
Cypress Hill.
Ich würde sagen, Cypress.
Und wie gesagt, einer der erfolgreichsten Golfspieler der Sportgeschichte. Der Vater, Afroamerikaner, die Mutter, Thailänderin. Er bezeichnet sich nicht als Schwarze, sondern als Erste oder als nicht weiss. Okay. Weil er hat, wie gesagt, afroamerikanische, thailändische, chinesische, indianische, also indische und holländische Wurzeln. Überall ein bisschen verteilt. Sein Name Tiger, den hat er eigentlich schon von Geburt an bekommen, und zwar von seinem Vater. Und zwar von einem Kollegen, der er damit geht. Das ist auch in den USA, aber das ist auch ein anderer lustiger Charakter. Von einem Kollegen vom Vater, der mit ihm im Vietnamkrieg gekämpft hat. Der Vater war etwas Höheres gewesen. Ich weiß nicht, ob er Colonel war. Ich kann es jetzt auch nicht gerade sagen. Oberstleutnant in der Army, genau. Er war geheiratet mit Elin Nordgren, hat 2 Kinder. Dazu komme ich nachher noch mit dem Tiger Gate. Und wer es interessiert, er hat noch etwas mit der Linse in Wand. So, fangen wir doch mal ganz...
Nicht nur mit ihr.
Ja.
Linse in Wand, die sie nicht kennen, Skifahrerin.
Linse Kildo.
Linse
Kildo. Ehe, also, ja. Mädchenname.
Darf ich ganz kurz etwas sagen? Jo. Karate Tiger. Van Damme-Film, habe ich jetzt nur schon müssen.
Ich habe gerade eine geniale Überleitung gemacht. Oh. Linse hat ja, aber Tiger Woods hat ja etwas mit der Linse Wund gehabt. Linse Wund ist ja eine Zeit lang mit dem
PK Subban.
PK Subban, also sozusagen hat PK Subban etwas mit dem Tiger Woods gehabt. Und beide hat etwas mit Schläger zu tun.
Ja, genau.
Scheisse.
Weil wir Fantasy Football spielen, habe ich erst eine coole Serie geschaut zu dem Thema und die haben immer gesagt, das sind Eskimo-Brüder.
So, okay.
Das ist der Begriff, der offiziell amerikanische Begriff für das Thema.
Okay. Das habe ich nicht gewusst.
Da gibt es.
Eigengoldbücher, Wissenschaftspodcast. Ja. So, ja, wo sind wir gewesen? Amateurkarriere. Der Tiger Woods hat den Golfschläger zum ersten Mal in der Hand gehabt, wo er noch kein, wo er nicht einmal jährig war. Der Vater war auch begeisterter Golfer gewesen und hat ihm das so ein bisschen weitergegeben. Bevor er 2 war, ist er schon zum ersten Mal im Fernsehen auftreten. Mit dem Vater zusammen. Und man hat ihn können sehen, wie er einfach Golfschwünge nachmacht, wo er beim Vater abgeschaut hat. Eben, noch in die Windel geschissen und schon am Golfen. Mit 5 hat er zum ersten Mal an einem Turnier teilgenommen, als absolut jüngster Teilnehmer und hat nicht schlecht gespielt. Und sein erstes Turnier hat er mit 8 gewonnen. Auch dort
aber jüngste. Also so Junioren.
Junior World Golf Championship.
Ich kann jetzt sagen, nicht Erwachsene, das wäre völlig...
Ja, nein,
das wäre nicht gar nicht machbar.
Nein, überhaupt nicht.
Kann man mit 13... Baby vorstellt, wo Golfschläger schwingt.
Ja, also weißt, der hat auch erst... Also, er hat schon recht früh... hat er recht Kraft die Ball rein. Also seine Schlagart, seine Schwungart ist völlig unorthodox gewesen. Er hat sich so komisch gedreht, so lernst du es gar nicht im Golfen eigentlich. Aber er hat so viel Kraft dahinter gehabt, dass er schon in jungen Jahren über 300 Yards einfach geschossen hat mit dem Golfschläger.
Ja, das war richtig Golfpunk gewesen, in dem Sinn.
Definitiv. Auch wo man ihn gefragt hat, als kleiner Bübel, was willst du mal werden? Oder was ist dein grosses Ziel? Ja, Majors zu gewinnen.
Höchstes Ziel aber.
Ja. Mhm. Mit 13 haben schon die grössten Fernsehsender von der USA über ihn berichtet. NBC, CBS, ESPN und ABC. Also die haben schon all über ihn berichtet gehabt, dass das Wunderkind da ist. Dann,
das ist auch so, doch so etwas Amerikanisches, nicht?
Ja, absolut.
In der Schweiz, es gibt es schon auch, aber nie in den USA wird das auch ausgeschlachtet.
Mhm. Ja, absolut.
Sie haben Sean White damals.
Mit den Late-Night-Shows, eingeladen werden. So, die Ellen hat das ja auch immer gehabt, so kleine, junge Menschen, wo irgendetwas Lustiges oder einfach Aussergewöhnliches machen. Und er ist eben auch so.
Ja, genau. Ja,
genau.
In der Schweiz heisst es immer, mach mal zuerst eine Lehre und dann reden wir weiter.
Ja, genau. Dann 91, 92, 93 hat er den US Junior Amateur den Titel gewonnen und ist bis jetzt bis heute der jüngste und der einzige Mehrfachgewinner von diesem Titel. In den darauffolgenden Jahren ist er auch bei den Herren angetreten. Und hat die nachher den Amateurtitel 3-mal in Folge gewonnen.
Okay.
Und das ist vor ihm auch nie gelungen.
Aber immer noch Amateur halt.
Also immer noch Amateur. Immer noch Amateur. Er war auch dort der jüngste Sieger gewesen, mit 16. Und ab 1994 hat er dann für 2 Jahre für Stanford University gespielt. Und hat dort den NCAA-Titel gewonnen.
Für das College. Was?
Ja, im College kannst du alles.
Ja, alle Mannschaften. USA, College kannst du jeden Sport machen.
Mhm. Und NCAA...
Und du kriegst Stipendien für das alles über, oder?
Ja. Und NCAA, das ist ja der Verbund von allen Colleges, von den Sport-Colleges sozusagen. Der
Sportverbund ist es.
Ja, genau. Also alle...
sehr bekannt durch Basketball.
Football.
Bei den Männern. Ja. Weniger bekannt Hockey, gibt es aber auch bei den Frauen sehr bekannt Turnen, Volleyball und Softball. Fußball. Softball.
Ja, genau, Lacrosse.
Lacrosse. Aber eben dem Rudern weiss ich auch gerade noch so. Aber Golf hätte ich jetzt nicht gewusst.
Ja, hätte ich nicht gedacht. Das ist
in dem Fall gibt es alles.
Auf jeden Fall, nachher, kurz vor seinem Sprung in die Karriere, das war halt so die Zeit gewesen, wo das Golf ein bisschen in der Krise war. Das Golfen, muss man sich vorstellen, zu dieser Zeit ist nur durch Weisse eigentlich ausgeführt worden. Es haben nur Weisse Golf gespielt. Und auf einmal kommt da der junge Tiger Woods, wo sich nicht als Schwarze identifiziert.
Aber er wird das... Oder
ja,
die Leute und die Fans, sie wollen nicht zu dem machen, oder?
Ja, nein. Ja, jein. Weil die schwarze Community hat extrem Freude gehabt, die asiatische Community hat extrem Freude gehabt, weil afroamerikanisch, thailändische Mutter, oder? Ja. Der Mix, hey, super, oder? Mhm. Er ist genau das eigentlich, was das Golf gebraucht hat, weil Golf auf dem absteigenden Ast, da kommt so einer, der so viel mediale Aufmerksamkeit mit sich bringt und alle schauen auf einmal wieder Golf.
Ja. Genau, es war halt etwas Exotisches gewesen.
Ja, aber genau, aber gut. Und nicht einfach exotisch, ja, jetzt spielt so einer, der nicht weiss ist, dort, sondern er spielt gut.
Erfolgreich.
Erfolgreich und er tut Rekord um Rekord schlagen. Seine Profikarriere hat dann im August 1996 angefangen.
Ich hole kurz noch ein Bier.
Ja. Und zwar mit 21. Zu dem Zeitpunkt hat er mit Nike einen Vertrag unterschrieben von über 40 Millionen. Das ist bis dann an der höchste Vertrag gewesen, den ein Profisportler können machen konnte. Ein Einzelsportler.
Also mehr als Tennis beispielsweise?
Ja.
Einfach notabene?
Ja.
Formel 1, Tennis?
Ja, alles. Also eben Einzelsportler. 40 Millionen.
40 Millionen?
Ja. 1996. Im April 1997 gewinnt er zum ersten Mal ein Masters. Das Masters ist einer der Major-Turniere. Es gibt insgesamt 4 Major-Turniere. Das sind wie im Tennis.
Ich hätte gesagt, den Tennis kannst du
es auch vergleichen. Genau, es sind auch Majors. Es gibt Wimbledon, das US Masters, PGA Championship, US Open und die Open Championship. Wenn man alle 4 in einem Jahr gewinnt, das ist wie im Tennis, dann gibt es das Grand Slam.
Super Grand Slam.
Ja. Wo sind wir gewesen? Genau, im April 1997 gewinnt er das Masters. Und auch dort bricht er einen Rekord. Und zwar mit 18 Schlägen unter Paar.
Unglaublich.
Jetzt muss man sich das so vorstellen. Ein Masters oder so ein Turnier, das hat immer 3 bis 4 Durchgänge. Nach 2 Durchgängen gibt es einen Cut, dann werden die schlechtesten Spieler, meistens etwa 50%, dürfen nicht mehr spielen und dann werden die anderen die nächsten 2 Runden spielen. Ja. Und ein Paar, jedes Loch, das Golfen hat ja 18 Löcher.
18 Löcher, ja.
Genau, und jedes Loch hat dann ein Paar. Also, sagen wir jetzt, wenn du sagst, das ist ein 5-Paar-Loch, dann musst du in 5 Schlägen das Loch bereichen. Im Loch drin sein, damit du Paar bist.
Ja.
Wenn du jetzt in diesem Beispiel weitergehst, zum Beispiel bist du 1 Unterpaar, machst ein Birdie, 2 Unterpaar, ein Eagle, 3 Unterpaar, Albatross oder Double Eagle, 4 Unterpaar, ein Condor, Double Albatross, Triple Eagle und halt in einem 5-Loch ist das Hole-in-One. Oder?
Hole-in-One, ja.
Genau, wenn du 4 Unterpaar bist.
Das hätte er ja noch gerne gemacht, Hole-in-Ones.
Ja. Bei der Nintendo Wii, gell? Bei Wii Golf. Ja,
genau. Ja. Tiger Woods hat es auch gegen Golf.
Genau. April 1997 hat er das gemacht. Mit 18 Schlägen unter Paar. Er ist der Jüngste, der jemals ein Masters gewonnen hat. Und mit einem Vorsprung von 12 Schlägen gegenüber dem Zweiten. Also, er hat 12 Schläge weniger gebraucht als der Zweite. Ja, das ist brutal. Und,
also ich kenne mich im Golf null aus, aber...
Ja, insgesamt hat er 270 Schläge gebraucht für das...
Für
das ganze Turnier, genau. Der Rekord... aber normalerweise brauchst du 288. Er war mit 270 18 drunter und hat diese um 12 Schläge
geschlagen.
Ja, distanziert. Dominant. Also wirklich... die absolute Dominanz. Und zu dem Zeitpunkt. In dem Turnier hat er 20 Rekorde gebrochen.
Also eigentlich nicht ein Perfect Game.
Ja,
genau. Das ist wie so ein bisschen Wayne Gretzky vom Golf.
Ja, es ist also der Wayne Gretzky ist ein bisschen älter gewesen, aber das hat sich schon abgespielt. Das hat abzeichnet, dass der eigentlich etwas Riesiges wird. Mhm. Weil im Juni 1997 ist er der jüngste, weltranglichste Erste gewesen. Ja. Der, der am schnellsten die Weltrangliste erklommen hat. Und zwar in nur 42 Wochen vom Profibeginn bis zur Nummer 1.
Also nicht einmal ein Jahr.
Genau, nicht einmal ein Jahr.
Krass.
Mit 24 war er der jüngste Golfer, der jemals einen Grand Slam geschafft hat. Mhm. Und zwar hat er das nicht in einem Jahr geschafft, sondern verteilt. Aber gleich, er hat die vier Majors gewonnen und dann haben wir gesagt, ah, weißt du, das ist kein Grand Slam, das ist ein Tiger Slam.
Das ist ein riesen Kompliment.
Absolut. Und natürlich hat er das auch noch mit einer Rekordpart, weil er hat bei jedem Major, den er gewonnen hat, den Rekord gebrochen für die niedrigste Schlagzahl. Also er hat alle vernichtet dort. Dann ein paar Jahre später ist es dann nicht mehr so gut gelaufen. Im 2003 und 2004 hat er eine Schwungumstellung gemacht. Ist ein bisschen unten durch. Und das ist etwas Grobes. Ja. Wenn du dein Leben lang so schwingst, sozusagen, und du willst die Umstellung machst mit einem neuen Trainer.
Roger Federer hat auch ein grosses Racket probieren, weil er es halt gemacht hat, und es hat nicht funktioniert.
Mhm. Das hat bei ihm anfangs nicht funktioniert, aber nachher ist er wieder auf die Siegerstrasse zurückgekommen. Hat recht dominiert, hat aber dann kein Major mehr gewonnen. Und dann 2005, das war das erste Comeback gewesen, nach 2 Jahren hat er wieder ein Major gewonnen.
Okay.
Und seine Karriere ist auf diesem Niveau ein bisschen geblieben. Er hat nicht mehr gross die Majors gewonnen, weil er hat ja schon alle Rekorde gehabt. Also, irgendwann hast du, wenn du die Messlatte setzt.
Wenn du 5-26 bist, also da gibt es so viele Beispiele im Sport, die dann aufgehört haben. Mhm. Bestes Beispiel, der Schweizer Pirmin Zurbriggen. Der hat bis 26, das ist einer der einzigen Skifahrer weltweit, der einen Slalom, einen Riesenslalom, einen Super-G und eine Abfahrt hat in allen Disziplinen können gewinnen. Natürlich, Slalom war seine Schwächste, hat nicht so viel dort gerissen, aber hat sogar das können gewinnen. Und dann mit 26, ich habe alles erreicht.
Ja. Was willst du noch mehr?
Was willst du noch mehr? Und du wirst ausgesorgt haben in diesem Alter, für dann auch fürs Leben. Also, Tiger Woods ist allen ein Begriff,
oder? Ja, absolut. Genau. Sein nächster Schicksalsschlag, nebst den Verletzungen, die er jetzt bekommen hat, im 2006 ist sein Vater gestorben. Und dann ist er mehrere Wochen, natürlich verständlicherweise, nicht auf der Tour gewesen, hat eine größere Pause gemacht. Aber ist dann gleich nach 11 Profijahren mit 54 Turniersieg und 12 Major-Titel. Und dort hat er mit dem alle Rekord, also die meisten Rekorde gebrochen. So von wegen vom Byron Nelson und vom Jack Nicklaus.
Mhm.
Das sind ja Golfgrößen.
Genau, nicht Jack Nicklaus.
Ja, das ist der andere.
Shining Dumpstein.
Shining.
Und ja, also er hat gleich noch etwas. Ja, also, er hat gleich noch etwas gehabt. Also, er hat gleich noch gut Golf gespielt, halt nicht mehr auf dem Niveau, wo er einmal angefangen hat. Dann 2008, 2009 ist ein bisschen geprägt worden durch Verletzungen, das heisst, es hat ihn wieder zurückgeschlagen. 2009, das grosse Tiger Gate. Ich habe ja vorhin gesagt, er ist da mit
Er ist verheiratet.
Genau. Und dann. Und sie war ein Nanny, meinte ich. Schwedisches Model, Nanny, was auch immer. Ja. Eine Schwedin gewesen.
So, wenn man Nannys halt so hat, ja. Schwedisches Model, wo
ich aber ich will jetzt so nicht gross darauf eingehen auf sie, weil das hat ja mit dem Sport nichts zu tun. Auf jeden Fall, es war ein riesiger Schlammschlag gewesen. Es war überall in den Schlagzeilen gewesen. Er ist mit dem Auto irgendwo in einen Hydrant gefahren. Ja, genau. Sie ist nicht mit ihm im Auto drin gewesen. Aber das Ganze ist vor dem Haus passiert. Sie ist dann nachher rausgekommen, hat ihn aus dem Auto rausgezerrt. Und dann sind schon die ersten Anschuldigungen gekommen. Zuerst mal, dass sie ihn verletzt hat, also körperlich, also geschlagen hat oder was auch immer. Ja. Aber er hat dann auch einfach ein riesen Tief gehabt. Die
Das Alkoholproblem.
Alkoholproblem, ja, genau. Das ist eigentlich der Unfallgrund.
Ist er nicht auch besoffen gewesen mit dem Auto?
Das ist der Grund.
Ich kann mich noch die Bilder, glaube ich, auch erinnern, wo man ihn sieht. Ja. Völlig vertrennt, die Augen, richtig fertig.
Er hat dann gesagt, ich ziehe mich vom Golf zurück. Vom Profi-Golf. Es ist auch noch ausgekommen, dass er unter Hypersexualität leidet. Das ist natürlich in den Medien komplett ausgeschlachtet worden. Sexsucht nennt man das umgangssprachlich. Und dort hat er auch recht viele Sponsoren verloren, wie AT&T, Tag Heuer, Gillette, PepsiCo, Gatorade, Nike und Electronic Arts sind ihm aber treu geblieben.
EA. Ja. Also ich kenne den Tiger Woods, aber das ist so... Obwohl in Europa war, glaube ich, Golf nie so gross. Aber in meiner Kindheit, das weiss ich noch, wenn du früher bist in Manor oder weiss ich nicht wo, Games posten für PlayStation 2, neben dem NHL, neben dem FIFA, ist immer noch das Tiger Woods gestanden. Ich habe es nie angelangt.
Vor ihm war Jack Nicklaus auf den Games drauf.
Immer das Tiger Woods. Das ist der einzige Berührungspunkt, den ich lange mit ihm hatte. Natürlich kenne ich ihn heute auch mehr, aber Golf, ja.
Nein, vielleicht ganz kurz. Eben, der Tiger Woods war halt wortwörtlich ein Tiger gewesen, he, wenn ich jetzt das so höre.
Ja, das ist... Ja, es ist... Ja, er ist krank gewesen halt, oder? Er ist halt dann auch in Therapie gegangen. Es ist auch nicht gut gewesen, dass der Arzt Anthony Galea auch noch dran gekommen ist, wegen Doping, wegen Weitergabe von Dopingmitteln. Das hat Tiger Woods nicht direkt betroffen, aber der Arzt hat sein Knie damals behandelt und
das ist auch drum.
Ja, und dann, weißt du, wenn einer schon am Boden liegt, dann ist er relativ leicht nachzutreten. Oder? Und das haben die Medien gemacht. Daraufhin hat seine Frau, Ellen Nordegren, hat dann im Sommer 2010 die Scheidung eingereicht und that's it. 2010, sportliche Krise, das ist, ja, halt aus so einem Loch rausgekommen, aus so einem medialen Zirkus rausgekommen, ist natürlich unglaublich schwierig. Hat es aber langsam stetig geschafft, aufgearbeitet. 2012 sind so seine ersten Siege gekommen. 2013 erlangt er wieder die Welt Nummer 1, die er vorher abgegeben hat. Und zwar hat er die 268 Wochen ist er Nummer 1 im Golf gewesen. 2013 hat er sie wieder erlangt. Danach sind wieder Verletzungen gekommen, Verletzungen. Und dann im April 2019 ist eigentlich wieder Roger Federer, wo er das letzte gewonnen hat. Genau. Hat er das Masters zum fünften Mal gewonnen. Und das war sein erster Major-Triumph seit 2008 gewesen. Und dabei war er zum ersten Mal in dieser Situation gewesen, vor dem letzten Durchgang sozusagen, dass er in den Rückstand geraten ist. Also man muss sich vorstellen,
nicht von vorne gespielt hat, sondern von hinten.
Einer ist von hinten, hat das ganze Feld müssen aufarbeiten und hat dann nachher den Gegel gekehrt.
Unglaublich.
Klassischer Gegelkehrer.
Genau.
Im Februar 2021 hat er dann einen gröberen Autounfall gehabt. Mit offenen Trümmerbrüchen und dann ist natürlich auch nicht mehr gut. Man hört auch nicht mehr von ihm. Mhm. Und das war so gewesen. Also Tiger Woods, wenn man seine Erfolge so anschaut.
Was haltet ihr so allgemein von Golf?
Golf ist für mich...
Haben wir schon erst geschaut? Also, so ein bisschen,
darf ich noch schnell fertig machen? Ich meine, Major Sieg 15 ist Nummer 2. Nur der Jack Nicklaus hat bis jetzt mehr. Und zwar 18. Dann insgesamt 108 Turniersiege. 108, das ist übelst. Und hat etliche Rekorde geschlagen. Der Jüngste da, der Beste da, am meisten Schläge gebraucht da, am schnellsten da gewesen. Und
wenigste
so
Schläge.
Wenigste Schläge gebraucht, Weltsportler des Jahres, dann Associated Press Athlete of the Year, das heisst, Press tut ihn auszeichnen, und zwar im Vergleich gegenüber allen Athleten auf der Welt, das hat er auch viermal gewonnen. Associated Press, also AP Sportler vom Jahr, auch einig, vom Jahrzehnt, ist er auch einig geworden. Laureus Sports Award hat er zweimal gewonnen. Also Tiger Woods und Golf
Ja, und das, ich sage, es ist ein Sportler rausgekommen, der nicht so gross ist, oder? So jetzt eben genau. Weltsportler vom Jahr.
Ja,
ich kann mich nicht erinnern, dass der Roger Federer den auch ein paar Mal gewonnen hat. Aber Tennis ist ein medial viel grösserer Sport, oder?
Ja.
Ja, vor allem, ich finde es mega cool, er war ein richtiger Rock'n'Roller gewesen. Also nicht nur sportlich ist er verdammt gut gewesen, talentiert, erfolgreich auch, sondern auch trotz seinem Lebensstil, den er hatte, trotz seinen Dämonen, mit denen wo er musste, sich umschlagen, trotz seinen Schwächen, trotz allem. Das ist unglaublich, dass er so zurückkommt. Und ich finde ihn halt nur schon aus einem Grund extrem sympathisch, weil er der riesen Raiders-Fan ist.
Er hat natürlich auch recht einen Einfluss gehabt aufs, wie am Anfang gesagt, aufs Golfen im Allgemeinen. Oder? Er hat am Golf wieder den Aufschwung geschafft. Golfplatz, Golfclub haben sich gegenüber nicht Weissen geöffnet. Ja. Vorher haben die Golfclub so? Einfach gesagt, bist genau, du nicht weiss, bist genau. du nicht willkommen.
Genau.
Und auf einmal kommen die Leute, sehen das, hey, wir können Geld mit dem produzieren. Ja. Und was mir auch noch gut gefallen hat, er hat recht aggressiv gespielt. Sein klassisches rotes Poloshirt.
Ja,
das
genau.
hat so die Aggressivität von ihm auszeichnet. Weil sonst ist Golf immer so ein bisschen in helleren Farben gespielt worden. Und er kommt einfach mit knallrot, oder? Und schlägt oder
klassisch. Kommt auch Nike raus, oder?
Genau.
Ja, genau.
Ja.
Perfektes Beispiel für Nike, absolut. Oder?
Und auch seine Posen, seine Gesten, wenn er gewonnen hat. Man kennt ja das Fist.
Ja.
Bumping,
genau.
Oder? So leicht abdreht.
Ja, aber er hat das natürlich, er hat von hinten Schwung geholt und voll so, und ist voll vorgegangen.
Thomas zeigt es gerade wirklich vor, bildlich vor.
Ja, und das ist der Rod Stewart, das ist umgekehrt. Ja.
Gepuslösung im schottischen
Kampf. Genau. Aber so wie medial, was er für einen Impact gehabt hat, das ist natürlich genial gewesen. Und darum habe ich ihn mal da ausgewählt.
Genau. Gute Wahl, finde ich. Pippo, du hast auch noch etwas.
Das bin ich, ja, ich auch etwas. Es ist noch schwierig.
Pippo Inzaghi.
Ja, das Comeback, eben, es kann erfolgreich sein, weniger erfolgreich. Es kann aus einer Verletzung kommen, es kann ein Wunder sein, es hat so viele verschiedene Varianten. Und ich habe mich für eins entschieden, wo er zwei Comebacks gehabt in seiner Karriere und sie sind beide erfolgreich gewesen. Das eine ist aus einem schweren Unfall und das andere nach einer zweijährigen Pause gewesen. Und zwar Andreas Niklaus Lauda. Niki Lauda, Mann, die einen heute jungen kennt, wegen einem dummen Schlagerlied.
Ballermann.
Er ist 1949 in Wien geboren und 2019 in Zürich verstorben. Er ist da auch im Parkhotel Fitznight, so eine Klinik, ist dort etwa 3-4 Monate noch gewesen. Er war ein Automobilrennfahrer gewesen, vor allem bekannt in der Formel 1. Und zwar ist er aus einer wohlhabenden Familie in Österreich gekommen, die das nicht gerne gesehen hat, dass er Autorennen macht. Er hat ihn lieber im Familienbusiness so ein bisschen gesehen. Er hat das aber nicht wollen, hat sehr viel Spass im Auto gehabt. Ist der via Formel 5, Formel 3, Formel 2 ist er der Erste gewesen, der sich in die Formel 1 eingekauft hat, mit 2 Millionen Schilling. Das ist etwas... heute ist das ganz gang und gäbe.
Ja,
er war der Erste gewesen, und das wird euch jetzt noch weiter, also wird euch noch 2-3 so kleine Storys erzählen. Er war immer der Erste gewesen in so Sachen. Er war der Erste gewesen, der das gemacht hat. Und wo Formel 1, wenn wir seit den 70er, 80er, das war 1973 gewesen. Ich möchte euch vorstellen, damals war Formel 1 noch sehr ein Rowdy-Zirkus gewesen. Also ich könnte, heute sehe, fühlt jedes Team gleich aus, hat gleich viel angestellt, es ist alles top organisiert. Damals hat es Teams gegeben, die 2 Mechaniker hatten, einen Teamchef und einen Fahrer. Das sind so 4-5 Leute an einem Wochenende irgendwo.
So improvisiert.
Und am Samstag sind sie Ausgang gegangen und es ist geraucht worden, es ist worden.
Ja.
Sind alle Saison sind 2 Fahrer
gestorben. Die goldene Zeit vom Formel 1.
Je nachdem, aber zu seiner Zeit, wo er aktiv gefahren ist, sind pro Saison 2 Fahrer gestorben.
Das ist unglaublich.
Das kannst du dir in der heutigen Zeit nicht vorstellen.
Unmöglich.
Wenn du noch weiter zurückgehst in die Formel 1, sind noch mehr pro Saison gestorben. Das war so unsicher gewesen, damals. Er war dann damals bei March gewesen. Das ist, sagt vielleicht den Formel 1 Fans, etwas relativ bekannter Name. Ist nach einem Jahr zu BRM. das sagt noch mehr. Das Team gibt es eigentlich an und für sich heute noch unter einem anderen Namen. Ist dann dort mit dem gleichen Prinzip auch dort sich wieder eingekauft, nicht mehr zum so gleich hohen Preis, weil er schon ein bisschen den Ruf gehabt hat, dass er extrem gut arbeitet. Er ist nicht der, wo, wenn ich jetzt gerade sage, eben, die anderen sind alle gerne in den Ausgang gegangen und so. Er war der, der bei den Mechanikern geblieben ist, wo nein, er schaut jetzt das Auto an, er will das voranbringen, er will das ernst nehmen. Und hat lang auch, er hat sich auch müssen einkaufen, weil er die Chance gar nicht überkommt. Wir haben immer belächelt, der hat das Talent nicht, der hat das nicht. Was die aber nicht gewusst haben, dass er halt das akribisch hat, dass das so, ich will da bleiben, ich will helfen, ich will
wieder arbeiten, der Ehrgeiz. Genau.
Korrekt. Hat er seinen ersten Erfolg bei BRM dürfen feiern. Und dort hat er einen Teamkollegen gehabt, der Clay Regazzoni heisst. Das ist ein sehr erfolgreicher Designer, Schweizer Formel 1-Fahrer gewesen, der bei Ferrari überall war, nah bei BRM. 1973 ist dann ein Angebot gekommen von Ferrari. Damals hat er einen neuen Fahrer gesucht. Hat sich noch nicht entschieden gehabt. Sie haben einen älteren, ein bisschen erfolgreicher auch als er, auf dem Schirm gehabt. Oder der Niki Lauda. Der Clay Regazzoni ist zu dem Zeitpunkt aber schon, hat schon zu ihnen nicht gewechselt. Der war schon der erste Fahrer gewesen. Und der hat ihnen gesagt gehabt, holt den jungen Österreicher, weil der hat das Feeling dafür. Der hat mehr Talent und er kann das Auto auf ein anderes Level abstimmen als das, weil er halt sich die Zeit gibt, oder
Zeit nicht
für das. Er ist jetzt zu Ferrari gekommen und in seiner österreichischen, sehr direkten Art ist das am Ende zu Ferrari damals, am Firmengründer von Ferrari, gar nicht gut aufgestossen. Weil er halt zuerst mal, wo er gekommen ist, das ist in Maranello, gibt es ein Restaurant, gerade am Werk. Und dort gibt es, in dem Restaurant gibt es ein Hinterzimmer, wo der Enzo Ferrari immer seine Verträge ausgehandelt hat. Dort innen hat er ihm dann halt zuerst mal gesagt, du, das Auto ist scheisse. Ganz ehrlich und so. Und dann hat das direkt, schier nicht, hat eigentlich schier wieder wollen, gerade rausrühren, weil das geht nicht, dass man König Enzo Ferrari beleidigt. Schlussendlich haben die sich aber gleich geeinigt und der Niki Lauda ist auch dorthin gewechselt, weil er gesehen hat, Ferrari hat eine eigene Teststrecke hinter dem Werk gehabt. Das hat er nie gehabt. Und wenn, ihr müsst euch vorstellen, früher, wenn du in die Formel 1 gekommen bist, so, hier, Omar, das ist der Schlüssel, das ist dein Formel 1 Auto, nächste Woche ist Australien Grand Prix. Du bist vorher nie in dem Auto drin gewesen. Du hast dort zwei, drei Testrunden, die Trainingsfahrten, mehr nicht. Du hast vorher kein Training gehabt, hast nicht gewusst, ob das Auto richtig funktioniert, meistens. Also, ist verdammt wild, wenn du das dir vorstellst. Ja. Und dort hat er gesehen, er kann das ganze Jahr mit dem Auto trainieren, das Auto abstimmen. Es gibt auch so Geschichten, wo ein Mechaniker und sein Teamchef ihm vorher extra gesagt hat, geh jetzt das Schräubchen gut drehen. Der Niki Lauda ist mit dem Auto eine Runde gefahren, ist retour gekommen, normalerweise ist er immer ein paar Runden gefahren, ist retour gekommen, was haben die mit dem scheiß Auto gemacht? Der hat gerade gemerkt, dass ihm so etwas nicht mehr stimmt. Mhm. Er hat ein Feeling für das Auto gehabt, hat alles gemerkt immer. Ist der für Ferrari, eben 1974 für Ferrari gefahren und 1975 Weltmeister geworden. Mit Ferrari. Extrem dominant. Ja. Mhm. Und dann ist 1996 gekommen. Sagt euch vielleicht etwas, Nürnburgring sagt euch etwas. Wir haben dann die ersten von den ersten 8 Rennen hat er 4 gewonnen gehabt. 4 Rennen, aber damals sind das nicht, damals sind es glaube ich 12, 13 Saisonrennen schlussendlich gewesen. Heute sind wir bei über 20. 1976, dann Nürnburgring auch bekannt dafür, 21 Kilometer lang. Extrem lange Rennstrecke. Sagt man jetzt heute, oder wenn man daran denkt, ist ja voll geil, 21 Kilometer. Ja, finde ich auch interessante Gedanken. Ja. Dann ich aber mal sicherheitstechnisch, wie lange braucht ein Auto, bis es geparkt werden kann? Wie lange, wo musst du überall Streckenbüsch stehen? Und so weiter. Genau. Die Strecke ist auch zu dem Zeitpunkt alle Jahre in der Kritik schon gestanden. Es ist aber noch nie etwas ganz Grobes passiert.
Also man muss ja sagen, heutzutage haben sie ja überall Streckenbüsche. Aber auch heutzutage dauert es auch sehr lang. Man sieht,
aber die Zeit braucht es einfach. Weil
ja, man hat es dort gesehen bei dem Unfall Grosjean. Genau. Wie lange das der in Flammen gestanden ist, das Auto. Obwohl das Gefühl bei jedem Meter einer mit einem Feuerlöscher parat steht. Oder?
Jedenfalls, eben, der ist 1976 gekommen. Und dann war das Rennen auf der Nordschleife, wie sie heisst. Und dann beim Berg, wie heisst er schon wieder, Bergwerk, Streckenabschnitt, ist dann der Unfall passiert, wo alle wahrscheinlich auch schon jemanden gesehen haben. Mhm. Wie er in die Seitenplanken hineinknallt und dann auf die andere Seite und das Auto explodiert und in zwei Teile aufgeht. Er ist dort ca. 30 Sekunden lang in den Flammen hineingehockt. Hat sich zuerst nicht abgurten können. Und die darauf folgenden Fahrzeuge konnten anhalten und sind ihn aus den Flammen retten. Es war auch so, gewesen, er hat dort Sicherheit, aber ich habe vorher gesagt, mit dem Todesfall sicherheitstechnisch, hat er damals einen illegalen Helm gehabt, der mehr Polsterung, also mehr Komfort hatte. Mhm. Nur durch das er mehr Polsterung hatte und durch die Hitze ist er wie aufgeploppt. Das heisst, beim Unfall ist er im, du, wo die Hitze die erst kam, schon weggeht. Das heisst, er hat vor der Flamme gar keinen Schutz mehr gehabt. Und die Feuerkappen sind damals nicht auf das ausgelegt, eigentlich, dass er im Feuer innen hockt, sondern man hat gerechnet, er hat eigentlich auch den Helm noch an. Das ist eigentlich auch ein Feuerschutz.
Ja.
Ist aber nahm halt mit nur mit der Feuerkappe dort gehockt. Und damals hat es entweder Feuerkappen gegeben, wo du zwei Löcher hast für die Augen, oder der Rund um ihn ausgesehen. Und er hat den Rund, den gross, also wie der Sturmhaube, wie könnt ihr euch vorstellen. Mhm. Dort hat es ihm extrem starke Verbrennungen gegeben, also das ganze Gesicht hat brennt eigentlich von ihm, plus die Hände, ist dort geborgen worden. Erstversorgung auf Platz, und weil das eben die Nordschleife war, hat es circa, ist der zweite Strecke, Entschuldigung, der Streckenposten, der am nächsten war, ist 800 Meter entfernt.
Okay, 800, das ist natürlich...
Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, er ist 800 Meter entfernt. Der tätscht es, dann kommt zuerst mal die gelbe Flagge, dann wird der Funk damals betätigt, dann kann das Auto fängt losfahren. Das, die gelbe Flagge ist aber nur gekommen, weil bereits sich Autos auf Verstauen haben.
Das ist unglaublich.
Also der Zeit, du hast 20 Sekunden verloren. Nein. Also bis die Sicherheit eingetroffen ist,
der Mann hat brennt. Kurz,
er hat brennt, oder? Wird das wahrscheinlich 2 bis 3 Minuten gegangen sein. Und jetzt ist das nächste Problem gekommen. Die Ambulanz ist nicht zu ihm vorgekommen, weil alle Autos darauf folgend nicht auf die Seite gefahren sind, sondern mitten auf der Strecke gewartet haben.
Das Problem bei der heutigen Autobahn.
Ja, wir möchten einen Rettungsgast.
Ja.
die Ambulanz hat sich dann müssen vorschlängeln, wir hätten ihn erst versorgt und dann ist mir ins Spital gegangen. Dann ist das weitere Problem gekommen. Und dank einem anderen österreichischen Rennfahrer lebt der Niki Lauda wahrscheinlich noch. Und zwar war es so, dass Adenau, Spital Adenau, extrem nöch an dem Streckenteil, wo sie waren, sind, ist das Krankenhaus Adenau extrem nöch gewesen. Das ist ca. 500-600 Luftlinie von dort entfernt gewesen. Der Krankenwagen hat aber, weil sie das nicht gewusst haben sie rundum und zurück an Startwelle und dort irgendwo in das Krankenhaus.
Nein.
Und das hat ca. 1 Stunde gebraucht von dem Streckenteil, wo sie gewesen sind. Ja. Aber ihr müsst euch vorstellen.
Helis hat es auch noch nicht.
Helis hat es also, gegeben, aber sie sind nicht an einem Formel 1
Rennen. Ja, genau.
Jetzt müsst ihr euch vorstellen, da ist der eine Fahrer in den Weg gestanden und hat mit ihnen diskutieren. Wenn ihr da 500 Meter wieder retour fahrt, also es kommt kein Auto mehr, wir müssen keine Angst haben. Und dann die Abzweigung, damals eben eine Strecke war offen, wir hatten Abzweigung, wir konnten einen Weg machen.
Können wir Brachlaufen fahren?
Sind ihr in 5 bis 10 Minuten im Spital unten und nicht in einer Stunde. Irgendwann nach wirklich Streitereien haben sie sich darauf eingeladen, dass sie diesen Weg machen. Und sind dann im Spital Adenau dort angekommen. Haben die jungen Ärzte, zuerst und Pfleger, gedacht, ja, er ist immer, muss ich immer sagen, er ist immer ansprechbar gewesen. Er ist nur kurz während dem Aufprall kurz bewusstlos gewesen, aber noch immer ansprechbar, ist immer parat gewesen. Sein Glück. Mitgeredet. Sein Glück, ja, kommen wir später drauf, wieso das sein Glück ist. Ist immer ansprechbar gewesen. Heisst, die jungen Pfleger, je nachdem, ja, er hat das Gesicht ein bisschen verbrannt, aber es kann gar nicht schlimm sein. Der Oberarzt aber von dem Spital hat gerade eingeleitet, dass er nach Mannheim verleiht wird, per Helikopter, weil sie nicht ausgerüstet sind für das. Weil er hat geschnallt, das war ein Formel-1-Unfall, wo der Mensch ca. 30 Sekunden in der Flamme innen war und durch das extrem viele Dämpfe und Giftgas eingeatmet hat. Das ist jetzt nicht das Problem. Er ist jetzt gerade noch wach, er ist ansprechbar. ja, das halbe Ohr fehlt, das Gesicht sieht nicht schön aus, genau. Aber er ist gerade noch da. Das wird aber in 12 bis 24 Stunden ein Riesenproblem.
Ruß
in der Lunge.
Ja, genau.
Also nicht nur in der Lunge.
Ganzer Körper,
wo das wirklich plus das Formel-1-Auto damalige Zeit ist nicht ganz sauber auch immer gewesen, wie wir
es... Ja.
Es sind andere Zeiten gewesen.
Andere Regulatoren.
Ist dann nach Mannheim gekommen, hat es einen weiteren traurigen Effekt. Währenddem er auf Mannheim geflogen worden ist, hat Ferrari bereits einen Nachfolger engagiert.
Nein, wirklich.
Carlos Reutemann. Weil man Angst hatte, dass man die nächsten Rennen nicht bestreiten
kann. Enzo Ferrari.
Vorher war ein sehr spezieller Mensch und hat ihn eigentlich schon aufgegeben, was der später auch zum Bruch mit Ferrari geführt hat.
Verständlicherweise.
Von seiner Seite. Komisch. In Mannheim hat er sich dann behandeln und 48 Tage später, er hat zwei Saisonrennen verpasst, ist er in Monza wieder am Start.
Unglaublich. Er
hat x Operationen bis dort gehabt, schon Transplantationen. Und ist noch das Rennen gefahren, natürlich auf Abraten von den Ärzten. Wo er ins Fahrerlager gekommen ist, sind alle verknüpft. Er war auch das Wochenende vorher zu Hause und hatte Angst gehabt, dass man ihn halt dann ja, nicht mehr schön findet. Also,
er war entstellt.
Er war extrem entstellt. Und hat, weil er aus dem Land, auf dem Land gelebt hat, einen Bauer, der neben ihm wohnt, holen. Bringe ihn besuchen. Er hat sich in einen dunklen Raum hineingesetzt, die Ecke, und hat da reinkommen lassen. Und ist, der Bauer ist da verklüpft. Und dann hat er gedacht, Jesus Gott, wenn er verklüpft, wie kommt denn ein Stadtmensch oder wie reagieren die Medien darauf ab? Oder? Und hat sich dann für sein Markenzeichen entschieden, das man heute kennt, die rote Kappe.
Das ist wirklich
Paramount, das ist alles ein bisschen. Aber seine Kappe ist ja sein Marke gezeigt worden, wo, ihr müsst euch vorstellen, er ist von dort weg ab der Nase gegen aufwärts völlig entstellt eigentlich. Wirklich extrem. Im Alter hat man es nicht mehr so fest gesehen, aber damals mit 25, 30 ist die Haut halt um einen Jungen und dann sieht man es halt wirklich sehr stark.
Ja, er war ja auch im Gespräch für Texas Chainsaw Massacre als Leatherface.
Jedenfalls war er in Monza das Rennen gewesen. Ferrari, auch lustiger Effekt, hätte mit 3 Autos starten. In der damaligen Zeit hat man das dürfen. Er ist 4. geworden. Völlig überragend. Das ist jetzt das erste Comeback von mir aus gesehen. So wenig Tage nach einem Unfall wieder im Auto zocken. Dem, was dich schier umgebracht hat, erstens nur schon die mentale Überwindung.
Genau, die Psyche, meine,
die psychische Überwindung.
Ja, genau, du hast ja die physische Narbe, die du hast, die dir weh tönt. Eben, er hat Therapie, wahrscheinlich alles müssen haben. Aber das Psychische, das ist unglaublich, dass er normal reinsteigt in Karin und sagt, hey, ich fahre jetzt.
Du hast die höchste Leistung bringt.
Genau, genau.
Also, eben, meine, hast du irgendwo eine Barriere, die sagt, bis dorthin. Na, no, hat es geklappt und dann...
Genau, also, hättest du nichts können sagen, wenn du es nie mehr...
Robert hat auch einen schweren Rennautounfall.
Rallye-Unfall.
Rallye-Unfall, der ist nie mehr der gleiche Rallye-Fahrer gewesen. Philippe Massa
ist ja normal.
Okay, der Kubica hat natürlich auch
Bewegung. Aber Massa hat eigentlich keine Einschränkung, aber ist noch nie mehr aufs gleiche Niveau
gekommen. Genau,
nicht mehr der gleiche
Einsatz, ist ja normal.
Jedenfalls ist er dort wieder gefahren, viert worden. Ist durch das, dass er die ersten 4, also von den ersten 8 Rennen 4 gewonnen hat, ja immer noch in Führung gelegen, auch vor dem James Hunt.
Sein grösster Rival.
Sein grösster Rival. Damals gibt es auch einen Film, der heisst Rush, ist 2013 rausgekommen, wo die Geschichte beschreibt. Bis zu dem Zeitpunkt, dann beziehungsweise noch bis Saisonende. Es ist dann so weit gekommen, dass er an dem Rennwochenende, aber natürlich hat man gesehen, dass er leidet. Als er den Helm nach dem Rennen abgezogen hat, hat er wieder alles verblüht. Kann man sich vorstellen. Er hat ein Problem mit dem linken Auge gehabt. Dort, seit dem Unfall hat das Augenlid eigentlich nicht mehr richtig rum gewesen, und das hat es auch die ganze Zeit getrennt. Also der hat Folgeschäden gehabt, hat durch das nicht richtig gesehen auf dem Auge mehr, hat aber gleich können irgendwie durchziehen. Es ist das letzte Rennen in Fujiyama gekommen. Extrem garstige Wetterbedingungen, dort, heute würde man das Formel 1 Rennen nie starten. Er hätte halt, weil er sehr kalkulierend ist, hätte sich während dem Rennen entschieden, er hält jetzt an. Neben dem haben das noch 5 weitere Autos gemacht.
Stell dir das heute vor.
Weil es ist nicht fahrbar gewesen. Ja. Der James Hunt ist dann mit einem Punkt, dank dem, weil er nicht ins Ziel gekommen ist und James Hunt noch dritt geworden ist, hat er mit einem Punkt Vorsprung den Weltmeistertitel geholt. Also am Niki Lauda der zweite Weltmeistertitel eigentlich so versagt. Saison drauf hat er ja noch Vertrag gehabt bei Ferrari, ist die Saison gefahren, dominiert wieder, ist 1977 zum zweiten Mal Weltmeister geworden. Aber ich habe euch vorher schon erzählt, oder? Ferrari hat Carlos Reutemann verpflichtet. Ja. Für ihn war das Tischtuch zerschnitten gewesen.
Klar, ja.
Dann ist das wieder da auf Maranello gegangen, ins Ferrari-Werk, in das Restaurant, in das Hinterzimmer. Und normal war es so gewesen, der Enzo Ferrari hat immer alle Fahrer gekündigt. Mhm. Nur der Niki Lauda ist dann gegangen und sagt, ich verlängere meinen Vertrag nicht mehr. Und normalerweise ist das üblich gewesen, dass der Vertrag immer verlängert wurde. Also, wenn du kannst bei Ferrari bleiben.
Ja, klar,
wir wissen, also, wir wissen alle, was Ferrari für einen Namen ist. Es ist auch heute noch ein Name, obwohl seit x Jahren keine Folge mehr haben. Ist das verhindert worden und der Herr Enzo Ferrari ist völlig ausgerastet. Und es ist auch so gewesen, dass der Niki Lauda noch nicht von Maranello weggekommen ist. Weil in diesen 30-40 Sekunden hat es Enzo Ferrari schon so weit gebracht, dass sein Fahrer im Abgehauen ist. Dann sind sie zum Restaurantbesitzer gegangen, der gesagt hat, über ihm das Taxi und er so, du kommst das Telefon gar nicht erst über. Sie sind in der Telefonkabine und das dritte Taxi hat sie den erst mitgenommen eigentlich am Flughafen. Die haben niemand hätte mehr wollen helfen. Richtig ja, genau, kindisch, aber genau. Schnell alle Hebel in Bewegung gesetzt.
Ja, ist
er ist dann zu BRM, nein, stimmt nicht, zu Brabham. Gegangen, wo damals Bernie Ecclestone geleitet hat, heute also ehemalig Formel 1-Chef, aber das Auto war aber nicht erfolgreich. Er hat dort auch nichts nennenswert als ein paar Podestplätze rausgeholt, ist in der Weltmeisterschaft, das Auto war nicht so verlässig gewesen, er hat gar nicht gepunktet. Hat dann nach zwei Saisons gesagt, so, das wär's gewesen, ich habe keinen Spass mehr, fertig rund im Kreis gefahren, ich habe mein Leben riskiert gehabt, es ist gut für mich. Ist dann aber 1982 retour gekommen. Weil McLaren hat noch unbedingt immer wollen. Und es war dann so weit gewesen, dass McLaren irgendwann dazu gebracht hat, hey, komm, weißt du, zu uns ins Werk, wir zeigen dir die Autos. In diesen zwei Jahren hat sich die Formel 1 extrem entwickelt, Punkt der Sicherheit. Er hat aber eigentlich ja gesagt, er will nicht mehr fahren, er hat es riskiert, sein Leben, er hat eine Familie, er hat eine Tochter gehabt, er ist noch nicht mehr bereit, das Risiko einzugehen. Es ist dann in dieser Saison 1981 ein schwerer Unfall passiert, ein ähnlicher, wie er hatte, dem Fahrer hat es nichts gemacht. Und das nur, weil man auf das reagiert hat, was ihm passiert ist, und er gesehen hat, dass Formel 1 sicherer geworden ist. Auch damals war sie noch nie auf dem gleichen Standard wie heute.
Nein.
Aber er hat dann gesehen, hey, Mo, das ist es. Und McLaren, weiss man, ist immer ein extrem gutes Formel 1-Team gewesen. Ist 1982 Ritter gekommen und gerade wieder Weltmeister geworden. Es war einfach glaub, sein Traum, sich zu beweisen, hey, das kann ich, 83 noch eins gefahren, wieder nicht mehr erfolgreich, aber auch weil das Auto nicht erfolgreich war, somit sein zweites Comeback gegeben, wo sportlich noch extrem erfolgreich war. Auch, also du kannst nicht besser sein in der Formel 1 als ein Weltmeistertitel. Ist dann zurückgetreten.
Zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal. Hat er sich an seiner Fluggesellschaft gegründet.
Genau,
stimmt. Niki Air zuerst, noch Air Lauda.
Ja.
Zuerst hat sie Niki Air geheißen. Das hat er eigentlich in seiner ersten Pause, in diesen zwei Jahren hat er sie gegründet. Ist aber bankrott eben gegangen.
Nein.
Und dann ist Lauda gekommen, hat aus seinen Fehlern erklärt. Und was man auch noch sagen kann, es hat 1991 hat es einen schweren Flugzeugabsturz gegeben bei seiner Airline, wo er das Gefühl hatte, dass er zuerst schuld ist, weil es ist ja seine Verantwortung, seine Airline. Und nur auf Drängen von ihm und mit seinem Eifer, den ich vorher schon gesagt habe, dass er länger arbeitet, dass er länger bleibt, der Ehrgeiz.
Ja, er ist akribisch.
Boeing hat das alles vertuscht und hat nichts herausgefunden. Aber weil er ihm das so am Herzen gegangen ist, weil so viele Menschen gestorben sind, er hat immer Angst gehabt, sind seine Piloten, sind seine Wartungsfehler und so weiter, ist aufgekommen, dass mit dem Umkehrschub vom Flugzeug von der Boeing etwas nicht gestimmt hat. Und er hat darauf gedrängt, dass Boeing alle Flüger erstmal auch am Boden behalten. Sie haben zuerst nicht auf das gehört. Er ist an die Medien gegangen, dann hat man es doch am Boden behalten. Nach x langer Zeit ist dann rausgekommen, Mo, es ist auf der Ursache ein Flugzeugfehler von der Boeing vom Werk aus, wo bei allen Flugzeugen auch drin war.
Gibt es auch ein Netflix-Dokument?
Nur dank ihm auch. Nur dank seiner akribischen Arbeit. Eben weil genau die gleichen, wirklich der gleiche Ehrgeiz wie in der Formel 1 oder wie er immer alles in seinem Leben angepackt hat, ist das zustande gekommen und durch das ist die heutige Flugtechnik hat er eine Art, dort einen sehr hohen Wert
genau.
Reingebracht. Es ist ja schon traurig eigentlich, dass immer zuerst etwas muss passieren bei der Flug. In der Flügerindustrie ist es halt wirklich so, man reagiert wirklich nur auf Sachen, wenn irgendetwas passiert.
Etwas passiert.
Seit Jahren. Ja. Und das ist uhren traurig, weil es halt dann einfach recht teuer kann werden. Weil die Mängelliste, die sind rum, bei sehr vielen Flugzeugen. Ja. Aber hey, solange nichts passiert, wieso sollten wir dann etwas ändern?
Ja, ich habe gefunden, ihn als Person, du kommst aus einer Verletzung zurück, aus einem extrem schweren Schicksal.
Unglaublich, ja.
Ja.
Du kommst dort zuerst mal sportlich und dann gleich noch mitreden. Das Jahr darauf noch Weltmeister werden, dann mit der Verletzung. Oder du bist dann schon ein anderer Mensch.
Genau.
Aber er ist wieder auf das Niveau gekommen. Hat sich dann natürlich, oder, weil er sich mit Menzel verraten. Auch wahrscheinlich hat er schon auf dort schon wollen, mehr bei Braham mehr wollen. Nur hat das Auto nicht dazu gehabt. Ist zurückgetreten, weil er hat sein Leben fertig riskiert gehabt zu diesem Zeitpunkt. Und hat es aber gleich immer noch irgendwo gestört, oder? Und ich komme wieder. Ich wollte noch eins probieren.
Genau.
Der zweite Weltmeistertitel hast du wirklich geholt.
Der dritte?
Oh, ja, der dritte, ja.
Und hat sich noch der dritte Weltmeistertitel geholt.
Ja, also ich finde es extrem bemerkenswert. Er kommt aus einer reichen Familie.
Mhm.
Er hat, ich sage jetzt, einfach weg können gehen und einfach familieninterne Geschäfte können erledigen. Aber er hatte den Ehrgeiz gehabt und war erfolgreich gewesen, zuerst mal im Karren innen und hat dann selber etwas aufgebaut, aufgeleistet. Und das ist schon ein extremer Respekt. Ja,
er hat eine riesen Airline gehabt, also die war extrem gross gewesen. Heute gehört sie auch der Lufthansa, aber...
Ja, vielleicht ist es vielleicht auch langweilig gewesen, weißt, wenn du so reich bist und so vermögend...
Viele
sind auch träge, auch wenn sie so sind.
Pilot ist ein ähnlicher Job, schlussendlich wie ein Formel-1-Cockpit. Keine Felder erlauben, immer auf höchstem Niveau arbeiten.
Ja, oder? So ein bisschen wie ein Podcast in dem Fall.
Ja.
aber es ist schon erstaunlich, wie die Sicherheit dann aufgegangen ist. Du hast gesagt, er war 30 Sekunden im Feuer gewesen, oder?
Genau.
Hat sich das Gesicht verbrennt, Hand verbrennt, ziemlich vieles verbrennt. Romain Grosjean bei seinem Unfall in Bahrain
vor drei Jahren
ist 27 Sekunden im Feuer innen gewesen.
Ja.
Bis er wirklich, und das ist wirklich, das ist nur Flammen.
Ja, genau. Und das Auto ist noch zweiter Teil gewesen, oder?
Das Auto ist eingeklemmt
in der Leitplanken.
Ja. Und dass er rausgekommen ist, nach 27 Sekunden voll im Feuer innen, kommt er raus und hat sich die Hände ein bisschen verbrannt. Also die Hände, nicht nur ein bisschen. Er hat sich die Hände verbrannt und Füße hat er irgendetwas gehabt, glaube ich, noch einen Bruch.
Aber
oder
nicht schlimm.
Aber nichts, er ist selbstständig rausgekommen, hat noch angewiesen, das. Aber
über 200 km/h hat er reingeschossen.
Das ist unglaublich. Schön sind wir sicherheitstechnisch so weit, dass so Sachen, dass man sich überleben kann und auch noch leben.
Ja, aber krass ist, wir haben ja auf die Standards damals wieder jetzt aufgebaut.
Ja.
Weil sein Auto schon zwei Teile war, das hat gar nicht passieren dürfen.
Ja.
Auf das hat man wieder neue Sachen eingeführt, dass es noch stabiler ist. Ja,
das führt
oder der Halo, der etwa 5 Jahre vorher eingeführt wurde. Und in der Halo wäre ein Bianchi, der gestorben ist. Aber wäre der Halo nicht gewesen, wäre der Romain Grosjean gestorben.
Ja, der wäre
gehabtet worden. Dem hat es den Kopf abgetatscht in der Leitplanken innen.
Genau.
Ja, das war es gewesen. Was hast du noch mitgebracht?
Also wenn ich jetzt schon eine kleine Überleitung mache, wenn wir schon von Flügen reden, dann fliegen wir auf Barcelona. Und zwar wir gehen 26. Mai 1999. Champions League-Finale, die grösste Bühne im europäischen Fußball. Ich würde es einfach schnell erzählen, was dort passiert ist. 90.245 Zuschauer haben einen unglaublichen Match erlebt. Und zwar Manchester United gegen Bayern München. Manchester United notabene ohne Roy Keane und Paul Scholes, wo zwei unglaubliche Fußballmotoren waren. Ja. Paul Scholes für mich heute noch der beste englische Spieler, den ich selber gesehen habe. Und Roy Keane war für mich ein Idol gewesen, früher noch, heute noch eins. Ich habe sogar so Roy Keane Liebling jetzt in dem Moment da.
Ich kann es gerne sagen, mit der Verwendung, wo im Manchester United.
Genau. Liebling. Roy Keane ist für mich einfach ein unglaublicher Badass-Typ. Den würde ich sicher eigentlich noch separat erwähnen.
Wieso haben sie nicht gespielt?
Gesperrt. Genau.
Im Finale gesperrt?
Ja.
Das ist doch heute auch nicht mehr möglich, oder?
Gut, vielleicht ganz kurz.
Ist das heute noch möglich?
Es ist immer möglich. Also im Halbfinale.
Zweite Gelbe.
Genau, Roy Keane ist so gewesen, im Halbfinale gegen Juventus 1-1 daheim, nach auswärts, 2-0 hinten drin gewesen, ganz früh. Sie haben eine zweite gelbe Karte gesehen. Also er gewiss, es war gesperrt gewesen. Und er hat dann nachher eigentlich die Mannschaft so gepitcht, dass sie 3-2 gewonnen haben in Turin gegen Juventus. Okay. Dazu war Juventus eine riesen Mannschaft. Bis ins Finale immer gut gewesen, nein, sag meistens, oder immer verloren. Und es war einfach eine riesen Leistung. Und man hat nicht gemerkt, dass Manchester United, die, sag jetzt, hast zwei von den besten Mittelfeldspieler nicht gehabt. Giggs, Beckham haben gespielt, notabene Nicky Butt und der Blomqvist sind der Ersatzspieler gewesen. Aber eben, kurz zum Match. Mario Basler, kenne ich alle, ja, schießt die Beine in der 6. Minute per Freistoß in Front. Und der Match war aus Sicht der United mega mühsam gewesen. Also man hat wenig gute Chancen kreiert. Bayern war immer näher am 2-0 gewesen, als United im Ausgleich. Also richtig, ich als United-Sympathisant habe einfach hure mühsam Abend gehabt. Wir gehen in die Pause, man kommt aus der Pause und es geht kein Ruck durch die Mannschaft. Sagen wir, wir sind schon langsam in der Schlussphase.
So ein typisches Fußballspiel, wo aber nichts läuft, oder?
Ja, genau.
Und der Wurm ist drin.
Genau. Bayern kommt aber immer zu gefährlichen Konter und ist eigentlich aufsässig. Sie haben, der Peter Schmeichel pariert ein paar Mal mirakulös.
Das ist der Vater vom
Kasper.
Kasper Schmeichel,
ja, genau. Den wir heute kennen. Ganz genau. Riesengoli gewesen, Weltklasse-Goli. Und er hat auch mit Joel Lopp dort herrlich über den Goalie gechippt und ist ein Pfosten gegangen. Hat können 2-0 sein. Also mit anderen Worten, United hat gewankt, ist angezählt. Jede Minute könnte es 2-0 kommen, das wäre ein Todesstoss für United. Die Minute Schmelzzeit. Dann, in 81 Minuten, wird der Ole Gunnar Solskjær eingewechselt.
Einfach auch heute,
norwegische, wie haben sie ihm gesagt, Babyface-Killer.
Babyface.
Ich meine, so haben sie ihm gesagt, immer ein Smiley gehabt, wirklich ein unglaublich sympathischer Typ gewesen. Und immer noch. Und jetzt fährt United erst an, so etwas wie Druck zu erzeugen. Sie haben zu kleinen Chancen, aber eigentlich nichts Zwingendes. Aber Bayern, stattdessen, die kommen wieder zu guten Kontermöglichkeiten. Einerseits braucht es einen Schmeichel, der einfach wieder hext. Und die Mannschaft von Sir Alex Ferguson im Spiel haltet.
Ist auf der anderen Seite der Trainer der Ottmar Hitzfeld gewesen,
ja,
oder?
Ja, genau. Dann in der 85. Minute kommt der Carsten Janker im Fünfer zum Fallrückzieher und trifft Latte unterkante. Auch da, eben, wir reden schon von zwei Pfostenschüssen, respektive einmal Latte und einmal Pfosten. Schließlich
wird...
Ja, also wirklich, ich habe nicht mehr gerechnet. Ja. Weil ich habe meine mühsamen Kollegen gesehen am nächsten Schultag, wo Bayern-Fans sind.
Also der Omar.
Ja, der Omar, der Jörg.
Fide.
Ja, und schließlich werden 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Der Triumph von Bayern ist nur eine Formsache. Eine Frage von 180 Sekunden. Die ersten Fans schauen schon auf die Uhr, sagen, hey, Schiri, wir wollen langsam abpfiffen haben. Wir sind in der Nachspielzeit. Eckball Manchester United. Sogar der Peter Schmeichel geht führen in gegnerischen Strafraum. In seinem grünen Trikot. Der Ball wird blockt. Kommt irgendwie an die Strafraumgrenze. Der Ryan Giggs steht dort. Boxiert das Leder Richtung Goal. Und wer steht dort? Teddy Sheringham lenkt den Ball ab. 1-1. Oli Kahn geschlagen.
Der Titan.
Genau. Und hey, das Camp Nou ist explodiert. Unglaublich wieder Anspiel. Und jetzt kommt wirklich die Energie von Manchester United, wo die Mannschaft in dieser Saison, wo sie 3 Titel geholt haben, so ausgezeichnet hat. Also die Power von Anfang an weg
mit Feuerwehr. Triple geholt haben,
genau.
Wo sehr, sehr selten ist.
Genau. Und hey, da ist eine richtige Power durch die Mannschaft gegangen und hat richtig Ole Kahn gestürmt. Was passiert? Manchester kommt wieder zu einer Chance. Der Ball wird geklärt, in Seiten aus. Ein letzter Eckball in den 93 Minuten. Der Beckham, Flanke von Schöngham, er tut mit dem Kopf weiterleiten. Und der Ball kommt zum Ole Gunnar Solskjær Fuss. Zack, dort in der Tätsche 2-1. Goal für Manchester United. Bayern am Boden, der Kufur am Brühlen und die United im Fußball-Olymp. Also wenn ihr mich fragt, der beste Champions League-Final ever. Also das war für mich ein unglaubliches Comeback gewesen. Wenn du auf dieser Bühne einfach in den letzten 3 Minuten 2 Kisten schiessest, der Gegel durchdrehen, jetzt sind wir zum dritten Mal bei dem.
Warte, das ist nicht.
Das ist wie...
Das ist ein Floskel, anfangs von uns, oder? Der Gegel wird
genau.
Dreht.
Danke!
Ab bei Phrasen, Pauli.
Ja.
Hat der Kahn und der Basler sicher auch schon angeschaut.
Genau. Übrigens, eine kleine Anekdote, Mario Basler, bin ja noch hören im Sommer. Er ist ja am Saufen gewesen, Bayern hat eigentlich die Parole gehabt, im Hotel bis um 11 Uhr sie dürfen aufbleiben an diesem Abend. vor dem Champions League-Finale, aber vor dem Champions League-Finale, war er ein Biersaufer, haben sie immer noch einen Weizen trinken. Hat Mario Basler so erzählt. Am Rauchen war, Biersaufer war, dann sieht Dottmar Hitzfeld dem Müll gekommen und hat gesagt, hey, jetzt geht es langsam ins Bett. Ich muss mir vorstellen, die Weizen, ja, drei Viertel noch drin gewesen. Dann hat gesagt, ja, ist gut, trink noch schnell aus, nicht, dann gehe ich. Hitzfeld gegangen, sauft er den Keim aus, bestellt den neuen und sauft noch gleich weit ab wieder, dass es aussieht, als ob es gleich ist. Dann kommt er nochmal und hat gesagt, ja, ich bin gleich fertig. Dann hat er noch ein, zwei getrunken. Morgen um drei kommt der Uli Hoeneß scheinbar und schießt ihn voll zusammen. Er hat gesagt, hey, was ist los mit dir? Hey, das ist keine Vorbereitung, nicht seriös, du spielst morgen nicht. Und was sagt Mario Basler? Also gut, wenn ich morgen nicht spiele, kann ich noch eins, zwei nehmen. Dann haben wir bis morgen um 5 Uhr dort gesoffen.
Ja, aber die Legende hat noch das Goal geschossen.
Ja, eben, hat den Freistoß gemacht. Und scheinbar, er hat wirklich das Gefühl gehabt, spiele ich nicht. Dann ist er um 7 Uhr draufgestanden, voller Kater gehabt. Und dann hatte ich ein Footing, gehabt, ein Auslaufen. Und dann nachher 4, 5 Uhr rum, ist die Mannschaftsaufstellung durchgegangen. Und er ist immer neben mir mit Joel gehockt. Und mir hat Joel gesagt, hey Mario, schau, du spielst. Und er sagt, Dami, nein. Und wo ihn einer gefragt hat vom Publikum, hey Mario, wie hast du dich gefühlt nach dem Spiel, hat er gesagt, du, ich bin irgendwie kurz vor Schluss ausgewechselt worden im Stand 5-0, ich habe gewonnen.
Du hast
noch
gewonnen.
Ja, genau. Also,
man muss schon sagen, im Kopf hat er schon, aber hat er recht irgendwo durch?
Ja.
Also, vor sich absolut überzogen, oder?
Ja, genau.
Und das beste Beispiel habe ich den Sommer gefunden, wo er, was Regionalliga in Deutschland
Trainer,
ist,
ja, Spielertrainer,
sich selber eingewechselt hat. Wenn ich euch vorstelle, der geht mit 20-Jährigen gut shooten, 30-Jährigen, 35-Jährigen, schießt den Karren.
Genau, Freistoß auch.
Geht raus, das Erste, was er macht, bevor er irgendwelche weitere Anweisungen gibt, er bufft mal eine
genau.
Zigarette anzünden.
Genau. Aber trotzdem, Mario Basler finde ich auch ein richtiger Rock'n'Roller, aber was Manchester United in diesem Abend gemacht hat, ist, wird für immer magisch sein. Das ist mein Comeback.
Aber Comeback kann vielseitig sein, haben wir jetzt, glaube ich, gesehen, oder?
Ganz genau.
Und es gibt noch tausend weitere Comebacks.
Ja, wer weiss, vielleicht kommen wir wieder mal auf das Thema.
Ja. Ja.
Genau, aber...
Irgendjemand muss noch Michael Jordan seine Misere...
Baseball, hä?
Ja.
Das Baseball. Gut, das ist...
Oder Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr, unkaputtbare Legende.
Der Zug, weißt du noch?
Ja, genau. Das ist auch etwas.
Live
genau.
Im Stadion.
Müssen wir leider ganz kurz für die ZSC-Fans sagen, ist mein Lieblingsletztes Spiel gewesen. Also, liebe Leute, die Hockey schauen, wissen Sie, das letzte Spiel im Hallenstadion von der ZSC Lions, das war die Niederlage gegen EVZ, Spiel 6, wo es dann auf Zug gegangen ist.
Wir haben heute ja Dienstag, 28. November, Zug spielt gerade gegen ZSC und es ist 2-3 hinten drin. Es sind noch ca. 20 Minuten gespielt.
Gut, aber
sie hatten noch Zeit, um dagegen
wiederkehren.
Genau, aber es interessiert nicht mehr, weil es geht um ein Finale. Eben, die unter dem Stein gepennt haben oder mit Hockey nichts zu tun haben. Hockey, ZSC Lions gegen EVZ im Finale, wer zuerst viermal gewinnt, ist Meister. ZSC gewinnt
dreimal.
Ist nur noch Formsache. Und da muss ich ehrlich wieder sagen, jetzt komme ich, der Kreis schließt sich, Dosenbier Göpp, der Beat, guter Kollege von mir, ist der Einzige gewesen, obwohl er nicht EVZ-Fan ist, der mir gesagt hat, die gewinnen nicht noch. Und er ist ja...
Nee. Also ich bin im Fall auch Spiel 3, ich habe gewusst, es ist verdammt schwierig, aber ich habe immer noch zugeglaubt, weil die diese Saison so stark gespielt haben, so dominant.
Aber wir sind immer so schön und jetzt sollte ich eigentlich wieder etwas ins Phrasenschwein, das letzte Spiel ist immer das Schwierigste zum Gewinnen.
Ja. Das ist
auch immer, wenn man gegen EVZ muss.
Du hast kein Geld da.
Nein, ich habe keine Münze da.
Er tut gerade Twinten.
Ich tue gerade Twinten.
Ich hätte den QR-Code dran, dass wir das Twint
haben. Aber eben, die EVZ gewinnt noch viermal hintereinander, wird Schweizer Meister.
Das ist für dich viel zu aus. Das müssen wir eigentlich noch wirklich erzählen.
Genau.
Aber vielleicht, wenn wir einen Hockey-Gast haben vom EVZ-Zug.
Ja, genau. Oder vielleicht einen ehemaligen. Ja.
Oder vielleicht dann nicht.
Genau. Aber hier reden wir noch über Touchdown und ein Goal von der Woche. Ist auch einiges gegangen in der Sportwelt. Mhm. Ich habe gehört, ihr habt auch eigene Goal und Touchdowns.
Ja, wenn wir alle zusammen mit dem Negativen anfangen, dann mit dem Glücklichen, Positiven aufhören. Weil dann würde ich gerade anfangen.
Gut.
Und zwar, ich würde in der Formel 1 bleiben. Die Saison ist fertig. In Abu Dhabi zu Ende gegangen. Die Woche vorher waren wir zum ersten Mal in Las Vegas gewesen. Riesenshow. Von mir aus gesehen die Show hinten raus. Zuerst hat während dem Rennen mal so weit an, oder während dem Training hat es angefangen, dass Bodendeckel, wenn die Formel 1 Auto
ja, genau,
über hinfahren, gibt es einen
Unterdruck.
Unterdruck. Dann hat sie mir geklüpfen. Carlos Sainz sein Auto geschrottet. Der arme Siech ist im Rennen sogar noch hinten versetzt worden, obwohl er ja nicht einmal etwas dafür kann. Aber weil gewisse Teile an seinem Auto müssen geändert werden. Das ist nicht selbstverschuldet, sondern
ja.
Die Formel 1 ist schon, dass es die FIA. Dann müssen wir das auch zudrücken und sagen, irgendwo ins Reglement einbauen, dass das dann nicht dafür ist. Das zweite Freitraining hat ja morgen um 2 stattgefunden. Zuschauer sind gebeten worden oder auch irgendwie gedrängt worden zum Heimgehen. Obwohl es immer noch Fans gehabt hat, die jetzt wollen das weiterschauen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die haben noch alleine für das Training bis zu $1,200 gezahlt, dass sie dort sein können. Sie sind dann vertröstet worden mit einem 200-Franken-Gutschein und ca. 7 Minuten Formel 1-Rennen schauen, Training schauen. Plus sie haben den $200 oder $200-Gutschein für einen Formel 1-Shop bekommen. Auch das, unterste Schublade.
Absolut, ja.
Dann ist es weitergegangen, was auch noch in den sozialen Medien sehr gross gehypt worden oder gepusht worden ist. Wenn du als Tourist an diesem Wochenende in Vegas gewesen bist, hast du nichts können fotografieren, nichts anschauen, weil die FIA hat jede Brücke alles mit einer Folie überklebt, dass du nichts siehst, kein Millimeter von einer Rennstrecke. Heisst aber auch, dass du alle anderen Sachen, die du dort kannst anschauen, machen nicht richtig hast schön können fotografieren.
Absolute
machen.
Frechheit.
Und das ist einfach zu weit gegangen. Genau. Plus, die Fahrer haben sich sehr unwohl gefühlt, weil sie wie ein Zirkusklon behandelt worden sind. Der Einzige, der dort ein entgegen kam, war der Toto Wolff, der Chef von Mercedes, der das sehr gelobt hat, das Ganze. Logisch, verstehe es auch, er sieht es aus einer anderen Sicht. Oder er ist Teamchef, er muss dazustehen. Wenn du aber alle anderen gefragt hast, ist es ein bisschen ein Eigengoal von mir aus gewesen. Von der Formel 1 oder von der FIA?
Du hast mich so überzogen, das ist genau mein Eigengoal jetzt auch.
Genau.
Ich nehme auch das Eigengoal.
Okay. Also, ich komme zu einem anderen Eigengoal.
Nein.
Das ist der Touchdown von der Woche von mir. Das,
den müssen wir schnappen.
Letztes Jahr haben wir gesagt, wir tun Doug Peterson Gedenkhüte kaufen und hocken irgendwann im Sommer an die Mutter und dann auf Füße in die Bach rein. Da sind wir ein paar gewesen, haben das bestellt. Tipptopp. Der Philipp und ich und der Oli haben einen bestellt.
Der Rees hat schon einen gehabt.
Die sind jetzt gekommen. Ich voller Freude. Meine kann ich jetzt an. Dankeschön. Und natürlich ist auch Philipp reingekommen.
So geil.
Mit dem Steelers-Logo. Steelers
kann ich bestätigen.
Der AFC North.
Genau, korrekt. Was steht hinten dran? Nein! Nein! What the fuck? Willst du mich verarschen?
Ja, der NFL.
Können wir bitte die NFL verlinken?
Wir müssen schnell erklären, meine Herren. Was ich jetzt
NFL
noch sehe. Der
NFL-Store hat einen schwarzen...
Es hat im Polaris gerade einen Jeans so
einen schwarzen Steelers-Weiser geschickt. Mit dem Steelers-Logo vorne dran, NFL-Schild nebendran und hinten dran steht drauf Saints, New Orleans
und
Saints, NFC.
Ja, genau.
Also es ist wie wenn ich einen Ambri-Hut anhätte und hinten drauf würde stehen HC Lugano. Irgendwo.
Ja, nein.
Nicht
also
ganz
Ravens,
wo, ja.
Irgendein Genf oder Genf Servet oder so etwas.
Stil, einer ist bei den Ravens in Pro-Shop gegangen. Das ist beim Stadion der Shop. Und hat in diesem Fall hat er so ein Cap, das er auch rausgebracht, wo im Vordergrund schön das Logo von jedem Team ist und im Hintergrund ganz in einem anderen Grauton, ganz schwach das Heimteam-Logo, also das normale Logo drauf ist. Und dort hat es einen gefunden, wo das Ravens Cap gekauft hat, aber im Hintergrund ist das Steelers-Logo. Also genau das Gegenteil von dem. Jetzt
also ich bin wirklich leider auch Opfer von einem fast Betrug. Es ist skandalös geworden. Ich habe vor kurzem das Raiders-Liebe bestellt von Max Crosby.
Schon der NFL schicken. Also, das müssen wir wirklich der NFL schicken.
Und auch dort die Qualität war unter jeder Sau. Also, du warst der offizielle Store, gewesen, Europe, NFL Europe. Und danke vielmals, 100 Euro aus dem Fenster gerührt. Danke vielmals, Post, dass ich 20 Stutz Porto abgedrückt habe. Ja. Genau, also wirklich Zollgebühr.
Ich habe letztes Mal Kontakt auf Instagram mit den Steelers Germany gehabt. Und die haben Kontakt in den NFL. Okay. Ich glaube, es geht wirklich denen schicken.
Ja, musst du wirklich.
Es nimmt nicht Wunder, was passiert.
Zu Corona-Zeiten, und das Es sind jetzt auch zu Corona-Zeiten haben wir uns auch so Dings, Gesichtsschutz, Gesichtsmasken bestellt von der NFL. Und dort habe ich mir auch ein Jacksonville-Dings
bestellt. Also, bei einem weißen Mentar oben raus, also es muss scheiße aussehen eigentlich, oder? Die sich nicht einen Weiser vorstellen können, das ist
kein Phobie. Es sieht so schlimm aus, ich tue meine Brille abziehen, also ich muss es immer so anschauen. Aber der Philipp war schon immer Pittsburgh Saints Fan. Ja.
Das ist eine riesen Mannschaft, Pittsburgh Saints.
Und eben bei diesem Gesichtsschutz habe ich auch das Jacksonville-Dings und es ist auch alles Jacksonville gekommen, bis ich es aufgemacht habe, New Orleans Saints Logo drauf.
Die wollen einfach indoktrinieren, dass wir alle Saints Fans werden.
Ich habe dann aber ein gratis, also sie haben mir eins zugeschickt. Von Jacksonville. Und ich musste es nicht zurückschicken, zum guten Glück. Okay. Und ich denke, mit dem wird es etwa ähnlich gehen.
Ja, genau. Unbedingt.
Ja, es kommt auch in die Schweiz. Nein, also, zum Glück sind wir von Franchises-Fan,
wo aber ja, das ist Kontinent mein eigenes Goal von der Woche.
Genau, absolut eigenes Goal.
Ja, genau.
Ich glaube, wir tun euch bei dieser Geschichte auch weiterhin auf dem Laufen.
Auf jeden Fall.
Das ist so ein bisschen, wie wollen wir dem sagen? Wie sagen wir denen heute?
Weiser. Doug Peterson ist halt extrem berühmt worden, wo er bei den Eagles schon war, bei Philadelphia Eagles und den Super Bowl gewonnen hat. Ist schon dort der Renner gewesen. Und wo er zu Jacksonville kam, ist es wieder ein Renner gewesen. Es gibt, glaube ich, in der NFL zwei Coaches, die eigentlich anhaben, weil es eigentlich dämlich aussehen, aber auch Viers.
Jack Del Rio hat das auch immer angehört.
Ja, schon.
Ist jetzt gerade als Defensive Coordinator von der Washington, glaube ich.
Washington.
Genau, entlassen worden. Genau.
Und der Reis?
Mein Eigengoal ist jetzt eben das, was ich dir gesagt habe. Und jetzt kommt es in, ich habe das wirklich verdrängt, das vom Max Crosby's NFL-Shirt, das ich bestellt habe, vom NFL Europe Shop, kommt es miserable Qualität.
Also ich habe mich gefragt, ich bin es anschauen. Es ist wirklich Katastrophe.
Okay. Nein, ist wirklich, also das ist wie ein Hund ein Boot geschissen.
Also darum überrascht es jetzt nicht, dass der weiss,
der Scheiß. Nein, das kommt mir vor, wie so ein, wenn im asiatischen Raum oder irgendwo in der Ferien bist und dann einfach gewisse Sachen einfach durchmischt werden.
Aber jetzt zahlst du nur 5 Stutz, weißt du?
Und Sonic.
Ja. Genau, aber jetzt zahlst du nur 5 Stutz.
Bei DC Comics oder so. Genau.
Aber eben, jetzt zahlst du nur 5 Stutz.
Ja.
Und da haben wir jetzt eben wirklich... Ja.
Es ist, je nachdem, New Era, es ist Nike, es ist ein Markenprodukt.
Ja, genau. Genau. Aber dann müssen wir uns noch schnell einen positiven widmen. Obwohl, ich finde es sehr cool, so aber Pittsburgh Saints. Das wäre echt cool.
Ich bin gerade innerlich am Brühen.
Hättet ihr einen besseren Quarterback mit dem Derek Carr?
Nein, jetzt nicht mehr.
Ja, das wäre
ich muss sagen, mit Touchdown von der Woche gerade ändern.
Nein, genau, nein. Touchdown von der Woche, Herren.
Wer will anfangen?
Ja, ich habe eigentlich 2 Touchdowns von der Woche.
Gab 14 Punkte.
Der erste hat eigentlich schon letzte Woche gehabt. Wir müssen aber auch sagen, wir nehmen die Folge jetzt eine Woche später auf, weil 2 von uns krank waren. Darum sorry für das, aber ja, Gesundheit gab vor. Ich hatte mal das vorbereitet gehabt, und zwar den Trash Talk in der NFL. Der Trash Talk in der NFL, das zieht ja auch Bussen hinter sich nachher. Und vor allem der DK Metcalf war in der letzten Woche in den Medien gewesen, weil er vor 2 Wochen Spitzenreiter war. Und zwar hat er bis vor 2 Wochen $213,000 in Strafen
erhalten. Stand der Woche bei 290,000.
Ja, genau. Es ist etwas wieder dazugekommen. Aber eben, er ist mit. Er hat über $100,000 Vorsprung gegenüber dem Zweiten gehabt. Natürlich rausgelassen, die irgendwie Dopingmittel oder einfach verbotene Substanzen genommen haben, die sind in den Millionenbereich. Ja. Bei Jacksonville ist es gerade einer und bei den Colts ist es auch einer. Dort ist es 3 Millionen, irgendetwas, bla bla bla, pro Strafe. Auf jeden Fall hat er natürlich auch viel Trash-Talk gemacht. Das sieht der Schiri, tut das andere. Und so dann muss man natürlich da auch Strafe zahlen. Um das ein bisschen zu umgehen, hat er selber noch gesagt, hat er in seiner Freizeit auf Sign Language, also Gebärdensprache lernen, um so den Gegner zu verhöhnen, zu sehen gegen die Rams, wo er sich sozusagen sagt, du bist mein Sohn, also ich bin dein Daddy.
Nummer 44. Wo ihn eigentlich muss verteidigen und das nicht gemacht in dem Moment, wo er
Touchdown. Touchdown gemacht hat, Touchdown. Läuft in die Endzone und macht das Zeichen, hey, 44, bist du bist mein Sohn. Und der Schiedsrichter sieht, also kann das natürlich nicht kann lesen, nicht. Mhm. Keine Flagge, nichts. Also.
Lustig ist, es ist ja schon während der Show ausgekommen.
Ja.
Also so findige Leute oder je nachdem Leute, die die Sprache oder Gebärdensprache
kennen. Ja.
Die checken das halt, ja, oder? Ja, genau. Und dann ist es relativ schnell gleich vor Matchende schon in den sozialen Medien rumgegangen.
Ja,
genau,
so gut. Aber darum, ja, jetzt System umgehen. Ganz genau, geil, Touchdown von der Woche. Ja.
Nein, wirklich, verdient.
Mhm. Was hast du mir?
Mein Touchdown ist schier ein Hattrick. Es sind einerseits Mosen 6, Dosenbier-Göpp-Club, super geiler Event gewesen. Dann anschließend durfte ich ein Konzert gehen im Earl's Music Club in Ried. Es war Ramones Carband und dann Krolok. Eine unglaublich coole, lokale Band, die einfach so alte Punk-Lieder cover von Dead Kennedys über Misfits selbstverständlich. Aber die geil war, das Konzert. Also wirklich, das ist schon geil Sport. Es war schon Sport, so geil, wie die trunken, gespielt haben. Trunken haben die anderen dann, die restlichen. Und, was ich auch noch sagen wollte, EHC 7. Lokal Eishockey-Verein. Hat eine Siegserie, 4 Siege in Folge, sind jetzt auf dem 3. Rang momentan, haben schon 5 Shutouts können feiern und haben zudem einen sehr coolen Speaker im Stadion.
Ich glaube, wir müssen wirklich jetzt erst an den 7 Match, oder?
Mhm. Also jetzt, ja, genau. Wärst du noch gehen, aber...
Das wäre mit Triple Kill gewesen. Mhm. AK Touchdown.
Ich habe zwei, ich halte mich kurz. Und zwar das erste ist von Popovic, das ist der NBA-Coach von den San Antonio Spurs. Der war so weit gewesen, dass der gegnerische Spieler, der ein ehemaliger Spieler von ihm ist, aber extrem ausgebaut worden ist bei einem, wie sagen wir schon wieder?
Freiwurf.
Freiwurf, korrekt. Ist er zum Speaker ans Pult gegangen und hat gesagt, liebe Crowd, hört bitte auf, das ist nicht im Sach vom Sport und man muss noch einsehen. Sie sind dort schon hinten gewesen, sind auch hinten gewesen, also sie hätten den Gegel noch kehren können. Mhm.
Popovic wird langsam soft.
Also, ich finde das eine mega coole Aktion.
Nein, absolut.
So es hat ein paar weitere Idioten gegeben, die gleich weiter gepfiffen haben, aber das sind sehr vereinzelt gewesen. Aber mein eigentlicher Touchdown von der Woche hat mit einem Touchdown zu tun. Der Scott Hansen.
Ja.
Das ist der Moderator von der NFL Red Zone. Red Zone, das ist eine Konferenzschaltung eigentlich vom Sonntag, wo immer die Highlights gezeigt werden, und zwar live aktuell.
Von der NFL.
Von der NFL.
Genau, wie so Sky Bundesliga-Konferenz.
Ich war zuhause gewesen, die Red Zone noch mal verfolgen. Morgen ca. 12:30 in der Nacht, Sonntag auf dem Montag, hast du oftmals das Piepsen im Hintergrund gehört. Ist der Feueralarm in ihrem Medienstudio abgegangen. Praktisch alle Leute haben das Studio verlassen, außer der Scott Hansen, der gesagt hat, ich kann mit euch umdrehen, wenn es so weit muss kommen und so weiter. Und hat irgendwie anderthalb Stunden weiter die Sendung moderiert und die ganze Zeit ist der Feueralarm gekommen. Die ganze Zeit. Natürlich nach der NFL-Meme-Seite und weitere Seiten feiern für alle Ewigkeiten raus.
Mhm. Zum Glück ist ja kein Niki Lauda 2 geworden.
Wow.
Ja. Nein, wirklich. Es ist ja zum Glück nichts passiert.
Ja, es ist nichts
passiert. Auf eine Art auch dumm. Mhm. Also,
nein, ja, man muss gehen, wenn du das hörst.
Aber ich denke, wenn so raucht im Studio innen gesehen hat, ist der
auch rar. Ja, aber du kannst auch rauchen in einem anderen Raum
haben. Ja, klar. Aber
ja, steinhart. Und er hat wirklich nicht gewusst, ob es jetzt wirklich brennt oder nicht, aber er ist dort drinnen geblieben und wollte weiter moderieren. Ich muss auch sagen, NFL Red Zone ist eine riesige Sendung. Mhm. Hat extrem viele Zuschauer
weltweit. Schau ich nie.
Schau nicht.
Weißt du so? Weil die Raiders nicht in der Red Zone sind.
Ja. Was läuft noch?
Die Agenda. Ja, Agenda. Was haben wir nächste Zeit?
Ja, Skirennen fängt an.
Vielleicht.
Motorsport hat aufgehört. Mhm. Motorsport beendet. Paganini Weltmeister. Fahren, Verstappen, Formel 1, so langweilig wie noch nie Weltmeister wurde, glaube ich, fast alles gewonnen.
Ich habe nichts geschaut das Jahr, überhaupt nichts. Ja,
wie der Hamilton eigentlich.
Ja, ich finde ihn noch sehr dominanter. Mhm. Oder ist noch dominanter laut Statistik. Aber ja, Skirennen, Wintersport, freut mich extrem halt. Snowboarden, Marco oder Matsu anschauen, wie er...
Das ist ein unglaublicher Athlet. Mhm. Ein giganter Titan. Wenn wir schon etwas Kleines anteasern, was man vielleicht im... vielleicht kurz vor Weihnachten könnte ich machen.
Ja, wenn wir erst anteasern. Wir haben die Chefin von Brückli noch nicht gefragt. Der Omar, glaube ich, auch noch nicht wirklich.
Wir haben noch nie mehr gefragt. Das ist eine Idee zwischen Philipp und mir. Ja. Genau. Wolltest du eine Idee sagen?
Ja, wir würden am Freitag, 22. eine Aufnahme machen, und zwar ca. um 4 Uhr, 5 Uhr, wenn es Brückli zuerst noch zu hat. halbe Stunde aufnehmen zu einem Thema und danach würden wir das Brückli öffnen und danach wären Gäste, die wollen, kommen, willkommen, über mit uns über Sport zu diskutieren, live da im Podcast sozusagen eine Live-Folge zu machen.
Genau.
Mal schauen, was passiert. Mhm.
Genau, ihr könnt uns... Könnt
Sabine, in diesem Moment, wir fragen dich noch nicht. Danke dieser Stelle, so als Brückli fürs Machen, dass wir das
überraschen. Aber ihr dürft alle kommen, dürft unsere grösste Chance sagen und uns ein Bier ausgeben und oder mit uns ein Bier trinken oder mit uns einfach mal ein bisschen diskutieren.
Oder auch den Phrasenpauli füttern.
Den Phrasenpauli füttern. Oder euch ein Merchandise abholen.
Ja, die bestellt haben.
Genau, genau.
Wäre das gewesen?
Ja, ist gewesen.
Dann liken und followen uns auf Instagram. Wir sind auf Apple Podcasts, auf Spotify, Deezer, Podigy und weiteren Orten. Swipet uns nach rechts. Genau. Erzählt euch eine Affäre von uns.
Genau, und vor allem eurer Mutter auch.
Ja, das ist wichtig.
Sagt das Zack Milfson auch, Wilson. Ja.
Wenn ihr jetzt gerade im Tram oder Zug könnt, dann der fremde Person links von euch das mal erzählen, dass es einen Schweizer Podcast gibt über Sport.
Ja.
Genau.
Und somit würden wir es wieder wie, wenn wir es jetzt wieder sagen, Omar, willst du es wieder?
Nein, ist gut, das ist gesagt worden.
Wir ziehen uns in dem Fall wieder zurück, wie gewisse Körperteile.
Ja,
wenn es kalt wird. Nein, nein, auch an der Stelle danke immer fürs Zuhören, fürs Fähnen, wirklich, also bedeutet uns sehr, sehr viel, dass ihr uns um Geschwaffel gefallen findet, also wirklich mega schön. Und,
es ist nicht immer schlau.
Ja. Es ist nicht immer schlau, wir sind keine Journalisten, wir sind keine Experten, wir sind wirklich nur Fans. Einfach drei trümmelige Siechen, die einfach gerne Sport schauen.
Und natürlich haben wir auch für euch ein Goodie noch eingebaut, und zwar all die Fehler, die wir jetzt gesagt haben und erzählt haben, was ihr die findet, könnt ihr uns einfach nicht sagen oder in die Kommentare oder schreiben zu uns. Ja, macht einen Brief.
Machen einen Brief.
Ja, genau.
Also, wenn
es wirklich
einen Brief gibt, dann würden wir vorlesen.
Was hat das Brückli für eine Adresse? Setzstrasse 1.
Ja.
Setzstrasse 1. 6438 Eibach.
Jawohl.
Genau. Dann doch in den Podcast Eigengoal mit irgendwelchen Fluchwörtern, wie auch immer, oder positiven Adjektiven, je nachdem, wie das Empfinden vom Brief wird sein.
Ihr könnt es natürlich auch tanzen und Aufnahmen uns schicken bei allen sozialen Medien, die ihr uns findet.
Auf Instagram. Ist
genau.
Ganz einfach.
Genau.
Ja.
Genau.
Also, in dem Sinn.
Aber trotzdem, danke
vielmals. Danke vielmals für alle. Und wie gesagt, hey, nehmt es nicht immer ernst. Und die Sache, die ich heute böse gesagt habe, das war KI.
In dem Fall, schönen Abend miteinander.
Adieu. Und tschüss.
Ciao.